Ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
This summer, if you're planning to go camping, don't. If you're looking forward to midnight swims, don't. Get some matches. Build us a hot fire.
Don't be long.
And if you're thinking about being with someone where no one can see you, don't. Because this summer, a legend of terror isn't just a campfire story anymore.
They say he smashed his way through the bunk room door, just a mass of flames. Burned alive, he cried out. I will return. I will have my revenge. On whatever he can catch. Right now, he's out there watching, waiting.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 407 des Bahnhofs Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
Hallihallo.
Ich wollte so ein bisschen hier ein bisschen edgen, deinen Namen.
Verstehe. Ich dachte, du hattest einfach über die Feiertage meinen Namen vergessen oder so.
Darf ja keiner wissen, dass das die erste Episode ist, die wir in diesem Jahr aufnehmen, weil es gab ja schon eine zuvor. Ja. Wir haben ein bisschen länger Weihnachtspause gemacht und dies ist die erste offizielle, hochoffizielle 2022er Episode des Bahnhofskinos, genau. Bei der anderen haben wir ein bisschen geschummelt, aber ich glaube, das haben wir auch bereits verraten in der letzten Episode.
Ja, ich glaube,
Phenomena und Lost Highway.
Genau.
Wie geht's dem Jahr 2022?
Am liebsten ja gut. Mhm. Also ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht so richtig großartig Bock auf Campen gekriegt diese Woche und ich habe auch mein Telefon ausgestöpselt, aber ansonsten, mir geht's ganz hervorragend und dir so.
Ich bin erholt, sagen wir es mal so. Also hatte viel Zeit zum Filme gucken. Ich habe noch einiges nachgeholt, jetzt auch für unsere kleine Retrospektive, die ich gemeinsam mit dem Finn Benkert gemacht habe, um auch sagen zu können, hier, ich kann auch über die Filme, die 2021 im Kino waren, reden und freue mich, dass das mit dem Jahresrückblick so geklappt hat und ansonsten muss sagen, ich gehe dann doch lieber wieder zurück zum Kino vergangener Tage, weil auch all diese Filme, die ich dann nachgeholt habe, jetzt über die Feiertage, die im Kino liefen und ich war dann noch ein, zwei Mal im Kino, die haben mich nicht so umgehauen, wie zum Beispiel The Burning, über den wir heute Abend sprechen.
Oh ja, verstehe.
Brennende Rache aus dem Jahr 1981.
So. Ach, der hat sogar einen deutschen Titel?
Der hat sogar einen deutschen Titel und ist in Deutschland beschlagnahmt.
Ah.
Ich denke mal, die Reihenfolge war deutscher Titel, dann die Beschlagnahmung. Aber mittlerweile haben wir uns ja nicht mehr so. Also wir reden jetzt einfach mal so frei von der Leber weg auch über Filme, die man eigentlich hier gar nicht gucken darf. Und wir tun das ja auch nur aus streng akademischer Perspektive.
Aber natürlich. Mhm. Und wir werden auch den Teufel tun, irgendwie Werbung zu machen dafür, oder? Jemandem richtig zu sagen, er soll losrennen und so etwas besorgen. Ja, nee.
Ich habe in Vorbereitung auf die heutige Aufnahme auch noch mal geguckt, wann wir mit unserer Scream-Reihe begonnen haben, die ja gar nicht so konzipiert war als solche, als wir über den allerersten Scream sprachen. Das war nämlich Mitte 2015.
Oh, ganz schön lange.
Und jetzt haben wir die Filme, ja, das ist lange her, alle so nach und nach, nachgeholt und sind jetzt nach 6,5 Jahre später bei Teil 4 aus Anlass der Kinopremiere des fünften Teils, der dann einfach nur noch heißt Scream ohne alles.
Natürlich.
Was ich jetzt nicht ganz verstehe, also ich verstehe, dass man sagt hier Predator, The Predator und Suicide Squad, The Suicide Squad oder umgekehrt. Also irgend so ein Alleinstellungsmerkmal in den Titel einbauen, aber Scream 5 heißt hochoffiziell nur Scream. Aber der erste ist ja bereits Scream. Und aber so alt ist der auch nicht, dass man den vergessen hat, oder?
Aber sei doch froh, dass es nicht irgendwie Scream Balboa heißt oder sowas. Also,
sehr schön.
Naja. Scream Prescott, keine Ahnung. Siehst du, mir war das gar nicht bewusst, dass der fünfte einfach nur. Vielleicht ist es ein Reboot? Nee, sind ja alle dabei, oder?
Ja, sind alle dabei. Ja.
Tja,
die Werbetrommel wurde heftigst gerührt. Ich bin medioker darauf gespannt, ehrlich gesagt. Ich bin nicht mehr so zuversichtlich, dass sie da noch was reißen können, vor allem eben ohne Wes Craven auf dem Regiestuhl. Aber vielleicht auch in der Tatsache begründet, dass mich das ein oder andere Horror-Franchise, Reboot oder Remake oder Sequel der letzten Jahre nicht ganz so begeistert hat.
Verständlicherweise.
Mal gucken.
Hat denn Kevin Williamson wieder das Drehbuch geschrieben für den fünften oder nicht so?
Ich bezweifle es. Oh. No. Drehbuch von James Vanderbilt.
Ach, siehst du. Ja. Also, gut, dann hält sich meine Begeisterung auch ein ganz kleines bisschen in Grenzen.
James Vanderbilt hat geschrieben Zodiac, was gut klingt, hat aber auch geschrieben Basic für John McTiernan, was grauenhaft klingt. Und hat auch sowas geschrieben wie White House Down, das Amazing Spider-Man Reboot. Ne? Und ja. Sowas wie Independence Day 2. Also, abseits von Zodiac lese ich da nicht so viel in seiner Vita, was mir große Zuversicht gibt.
Ich verstehe dich.
Wo waren wir?
Ich wollte eigentlich gerade ansetzen zu sagen, dass ich eigentlich ja auch nach dem dritten Film ehrlicherweise keine Lust mehr hatte, mich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Ja, und dann kam halt der vierte und ich war der erste von der Sorte, den ich nicht im Kino gesehen habe. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich eben tatsächlich für den fünften jetzt da wieder zurückgehen sollte und sage, ja doch, den gucke ich jetzt wieder oder so. Weiß nicht, mal gucken.
Aber erstmal hier The Burning, brennende Rache. Hm. Ja, weil chronologisch korrekt. Ja. Haben wir einen völlig anderen Killer, nicht etwa Ghostface, sondern Cropsy. 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 Ich tue mich damit schwer mit dem Namen, klingt für mich aber eher niedlich, aber ist wohl eine bekannte Urban Legend aus dem Bereich New York. Mhm. Von wegen, der schleicht da oben her und tötet junge Leute. Nie von gehört, bevor ich diesen Film zum ersten Mal sah, vor einigen Jahren, auch natürlich nur aus wissenschaftlichem Interesse. Natürlich. Und jetzt ist er irgendwo drin in meinem Kopf. Geht da nicht mehr raus.
Wobei ich ja ganz ehrlich sagen muss, ich glaube, der Killer ist das Uninteressanteste an dem gesamten Film. Ja. Und wie bist du zu dem Film gekommen? Weil ich hatte ehrlicherweise von dem noch nie irgendwas gehört.
Der besitzt schon, sagen wir mal so, im Horror-Fandom oder Slasher-Film-Fandom eine gewisse Berühmtheit, muss man sagen. Eben aufgrund seiner relativ expliziten Gewalteffekte und weil das Setting eben sehr, sehr populär ist mit dieser ganzen Camp-Lokalität, was wir natürlich auch in anderen Erfolgen dieser Zeit oder danach haben, wie Freitag der 13. oder Sleepaway Camp, über den wir ja auch schon sprachen. Und es sind natürlich sehr, sehr viele, sehr, sehr viel prominentes Personal ist beteiligt an dem Film. Und ich glaube, das trägt auch zur Berühmtheit bei. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt hier die Story seitens Harvey Weinstein, der den Film auch produziert hat, der einfach nur ekelhaft ist, der aber auch Scream 4 produziert hat, muss man sagen. Ne? Mhm. Insofern haben wir doch da nochmal einen inhaltlichen Brückenschlag oder produktionstechnischen, aber du hast ja Leute wie Rick Wakeman, der die Musik beigesteuert hat, finde ich sehr untypisch und überraschend. Nicht ganz überraschend, wenn man eben weiß, dass Regisseur Tony Malem aus der Ecke der Musikdokumentation kommt und eben auch mit Rick Wakeman in der Funktion schon zusammengearbeitet hat, unter anderem Dokus gemacht hat über Genesis, aber hier Jack Shoulder hat den Schnitt erledigt, über den wir auch schon dreimal gesprochen haben. Wir haben über seinen The Hidden gesprochen, Nightmare 2, Freddy's Rache und Alone in the Dark. Eben sehr viel bekanntes Personal tatsächlich hinter den Kulissen. Brad Grey, der spätere Produzent von Paramount, CEO, ist hier, glaube ich, sowas wie Production Consultant. Und Tom Savini für die Spezialeffekte zuständig. Also all das genügt, um zu sagen, ich gucke mir The Burning an.
Ja, verstehe dich. Mir ist er ehrlicherweise in all meinen 44 Jahren noch nicht untergekommen. Weder unter dem englischen Titel noch unter dem deutschen und auch nicht unter irgendwelchen anderen Video-Nasty-Vorzeichen. Ja. Ich kannte den Film vorher gar nicht, kein bisschen.
Ist so ein halber Video-Nasty. Also es gibt eine Version in UK, damals bei Erscheinen auf Video, die vom Markt genommen wurde, aber nicht die hochoffizielle. Also eigentlich durfte vertrieben werden. So eben auch, glaube ich, in Deutschland eine gewisse Zeit lang, aber eben nicht lange, bevor er eben auch vom Markt genommen wurde. Und ich meine, ich hoffe, ich täusche mich nicht, bisher hat sich auch niemand um die Entschlagnahmung hier zu lange verdient gemacht. Also wenn man The Burning in der deutschen Fassung sehen will, brennende Rache, muss man sich an Quellen außer von
andere Wege beschreiten. Ja.
Was wir natürlich nicht empfehlen ausdrücklich.
Nein.
Natürlich. Erste Miramax-Produktion. Allererste.
Okay.
Ja. Auch die allererste Spielfilmrolle für George Costanza und
wollte gerade sagen, ja.
Und Holly Hunter ist, glaube ich, zweimal kurz zu sehen.
Ich glaube sogar doch dreimal mehr, aber sie hängt halt eher so im Hintergrund rum und sie sieht halt sehr jung aus, so dass sie kaum erkennbar ist. Ja. Da gibt es sowieso einige Punkte in diesem Film, die gerade in der Verbindung mit Harvey Weinstein nicht gut gealtert sind, möchte ich mal vorsichtig formulieren. Ja. Ansonsten muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, mein allererster Eindruck ist, ich war ganz erstaunt über die geradezu hochklassige Produktion des Films. Also der sieht ja echt fantastisch aus. Dafür, dass er eben so ein kleiner Wegwerf Slasher zu sein scheint, mit eben Abziehbilder, Figuren und einem 0815-Plot. ich war ganz, ganz erstaunt, was der eben wirklich an Qualitäten eben aufweist, auf rein optischer Seite und eben auch, was logischerweise dann später die Effekte angeht und so. Also, Hut ab. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war auch ganz erstaunt darüber, dass die Figuren, so schematisch sie eben auch sein mögen, trotzdem allesamt erstaunlich nachvollziehbar sind, relativ facettenreich. Mhm. Und gerade im Falle von Jason Alexander und Fisher Stevens, die ja hier irgendwie ihre jeweiligen Debüts hatten, wenn ich das richtig verstanden habe, dass sie eben auch authentisch gute Schauspieler sind, die auch noch lustig sind und gute Texte und ein gutes Drehbuch haben. Also konnte ich mir alles gar nicht so richtig vorstellen. Ich meine, wir haben halt über ganz andere Filme schon geredet, die, naja, vermutlich im gleichen Fahrwasser schwammen und so. Also ich dachte, wie, meine Güte, was ist denn hier verkehrt? Der Film scheint ja, Gott, gut zu sein.
Ja, dem Film eilt eben auch der Ruf voraus, gut zu sein. Er hat sich wirklich rehabilitiert, nachdem er natürlich von der Kritik wenig überraschend Anno 81 bei Erscheinen ordentlich abgewatscht wurde, und es ist eben auch ergangen wie vielen Produkten seiner Zeit. Er wurde dann mehrfach veröffentlicht und auch von Verleih zu Verleih, zumindest in den USA, weitergereicht und dann eben unter Alternativtiteln veröffentlicht und hat letztendlich relativ wenig Geld eingespielt. Publikum war nicht begeistert, Kritik wenig überraschend, war eben auch nicht begeistert, aber im Laufe der Jahre stark rehabilitiert, und ich muss sagen, so rückblickend, mir gefällt er tatsächlich besser als der allererste Freitag der 13. Ich bin ja auch grundsätzlich ein, was so das ganze handwerkliche, inszenatorische einfach betrifft. Und ich bin ja ein großer Fan, ehrlich gesagt, davon, wenn der Killer des Films bekannt ist. Ich bin immer gar nicht so heiß auf diese ganzen Slasher-Whodunits. Ja. Es langweilt mich relativ schnell. Und in diesem Fall habe ich es sehr geschätzt, auch damals schon beim erstmaligen Sehen, dass man einfach von Beginn an weiß, was Sache ist. Da läuft eben dieser verbrannte Cropsy. Man weiß noch nicht mal so genau, welche Funktion er da erfüllt. Er wird einfach verbrannt.
Sie erzählen es ja ein paar Mal. Ne? Sie nennen ihn ja irgendwie Caretaker. Ich vermute mal, er ist der Hausmeister von diesem Camp, weil für einen Aufpasser ist er zu alt.
Ja, tatsächlich. Ich finde, er sieht sehr, sehr jung aus, der Schauspieler, der ihn spielt.
Ah, okay. Na gut. Ich hatte so ein Filch aus Harry Potter Gefühl irgendwie bei dem. Mag aber auch an dem Zustand seiner kleinen Hütte liegen. Mit den ganzen Gaslampen oder wie auch die.
Ja, das ist eine gute Idee, glaube ich, in so kleinen Holzhütten Gaslampen aufzubewahren. Nahe einer brennenden Bettdecke, einer potenziell brennbaren Bettdecke. Ich lese mal kurz die Inhaltsangabe vor. Bei der UFDB geschrieben hat sie niemand, beziehungsweise Jackmouth, so heißt der User, Jackmouth, wie auch immer. Genau, das Jackmaul hat einfach den Covertext abgeschrieben. Und hier, der liest sich folgendermaßen: In einer Vollmondnacht vor einigen Jahren wollte eine Gruppe jugendlicher Camper ihrem Aufseher, für seine Unfreundlichkeit eine Lektion erteilen. Dabei erlitt dieser schwere Verstümmelung und nun ist er auf blutige Rache aus. Das Morden hat begonnen und die Blutspur zieht sich durch den dunklen Wald. Huhaha. Boah. Wir haben einiges federführendes Personal bereits genannt. Bob Weinstein und Peter Lawrence haben das Drehbuch geschrieben. Die Story-Idee stammt von Harvey Weinstein und seinem damaligen Assistenten, lange bevor er irgendwie einer der mächtigsten Männer in Hollywood wurde, Brad Grey. Und in den Hauptrollen ja diverse Leute, von denen man nie mehr was gehört hat, aber eben auch Menschen wie Jason Alexander, Holly Hunter, Fisher Stevens und ja, man sollte ihn zumindest nennen, weil sie ja dann noch tragende Rollen haben. Brian Matthews als Todd, Leah Ayres als Michelle und Brian Becker als der unglückselig benannte Alfred. Ja. Der hier sowas spielt wie, ja, das Mädchen, was es zu retten gilt am Ende des Films. Was ich irgendwie ganz schön Spin fand. So,
ja. Gleichzeitig ist er aber irgendwie creepy.
Ist wahr. Wie hat's dir gefallen?
Wie gesagt, also ohne halt in den Verdacht kommen zu wollen, hier Werbung zu machen oder sonst irgendwas. Ich fand ihn tatsächlich wirklich gut. Ich fand ihn ziemlich spannend, durchaus. Mhm. Ich fand ihn aber vor allem über weite Strecken sehr gut beobachtet. Also anders als in anderen, also zum Beispiel Sleepaway Camp, was wir eben hatten. Ich hatte halt das Gefühl, dass hier die gesamte Konstellation der Figuren im Camp einigermaßen, ich möchte nicht sagen authentisch, aber zumindest nachvollziehbar wirkte. Mhm. Wie gesagt, wir haben halt hier mit Figuren wie Glazer oder eben halt Todd und all diesen ganzen Leuten, Sally und sonst wie. Wir haben halt einfach Figuren, wie wir sie schon hundertfach anderweitig anderweitig gesehen haben. Aber aus irgendeinem merkwürdigen Grund ist das, die Art und Weise, wie die Figuren agieren miteinander, wie sie sich unterhalten, wie sie auf bestimmte Situationen reagieren, wie zum Beispiel einfach die Tatsache, dass Glazer eben Alfred halt ständig Hops nimmt, sie aber offenkundig ja die gleiche Koje da teilen und sich da aber dann ganz anders verhalten, weil es ist einfach, also, ne, also es ist eine gewisse Animosität zwar da, aber sie ist halt nicht, ja, wie soll ich sagen, Glazer ist eben auch nur einer von den anderen, so. Auch wenn er halt hervorsticht, dadurch, dass er halt größer, muskulöser zu sein scheint und ein bisschen dümmer und irgendwie ständig alle Mädchen anbaggern muss. Und eben halt offenkundig für bestimmte Leute in dem Camp halt sowas ähnliches wie eine Nemesis darstellt. Ist ja aber eben trotzdem, also ich fand, also ich sag mal, wenn ich so an vergangene Klassenfahrten und andere Verschickungsdinge aus meiner eigenen Historie denke, hatte ich so das Gefühl, ich kann das hier viel, viel besser nachvollziehen. Und ich habe nicht das Gefühl, die Leute verhalten sich die ganze Zeit filmisch doof.
Verstehe.
Sondern normal doof. Ja, wie halt Teenager so sind. Das macht die wenigsten Figuren tatsächlich sympathisch, fand ich. Aber wird immer einigermaßen nachvollziehbar. Oder zumindest so, dass ich mich erinnert fühle an eigene Erlebnisse. Und das fand ich gar nicht so uninteressant alles.
Ja, tatsächlich weniger nervtötend als befürchtet. Doch nervtötender als erhofft. Ich habe ihn jetzt zum dritten Mal gesehen. Und jedes Mal bin ich wieder davon überrascht, wie lange es dauert, bis der Film wirklich zu einem brachialen Slasher-Film wird. Es ist ja nicht so, dass gegeizt wird, mit Gewalttaten zu beginnen, aber die ersten 5 bis 10 Minuten sind voll davon und dann ist lange Zeit eigentlich das überwiegend eine Farce mit kleineren Gewaltspitzen und Spannungsmomenten, die aber in der Regel einfach so falsche Fährten sind. Also da wird Spannung aufgebaut, die löst sich dann aber auf in Form von, ach, war doch nur hier irgendwie der creepy Bettnachbar und eben nicht der Scherenmörder. Ja, und bis es dann richtig zur Sache geht, vergeht ja einfach mal eine saftige Stunde. Ja, ganz zu Beginn sehen wir allerdings eben Cropsey, der in Flammen aufgeht und wir sehen den Mord an einer Prostituierten und dann eine 2-3-minütige Krankenhaussequenz. Und ich hatte die jetzt zum wiederholten Mal auch vergessen, dass die da ist und bin dann immer wieder authentisch davon überrascht, was ich da sehe. Weil es eben auch merkwürdig geschrieben ist, merkwürdig gespielt ist.
Ja.
Zwei Ärzte, die sich darüber unterhalten, wie schlimm sie ihren Job eigentlich finden und wie beschissen das ist. Und der eine hat eben so eine pervers sadistische Ader und sagt so, I hate my job, but you have to see this. It's great. Und so, you've never seen shit like this. Und ich frage mich ja, aus welchem anderen Film, aus welchem Blaxploitation-Streifen oder wo auch immer diese beiden Figuren da gestolpert sind. Und dann setzt der Vorspann ein und ich denke mir, okay, jetzt kommt der Film, den ich erwarte. Und dann wiederum dauert es einfach mal eine saftige Dreiviertelstunde, bis es so richtig losgeht. Aber das, was danach kommt, eben diese finalen 30 Minuten, die sind wirklich all die Vorschusslorbeeren, die sich der Film im Laufe seiner 4 Jahrzehnte seiner Existenz erarbeitet hat, auch wert. Da geht es richtig zur Sache. Die Action ist gut, die Suspense ist gut, die Effekte sind erstaunlich gut dafür, dass Tom Savini, glaube ich, sagt, der hatte nur irgendwie drei Tage Zeit, die vorzubereiten. Sieht das alles sehr, sehr gut aus. Mhm. Einfach gutes maskentechnisches Handwerk. Ich fühle mich gut unterhalten. The Burning ist eine feine Sache. Also ganz streng wissenschaftlich betrachtet, ja. Authentisch gut gemacht.
Ja, ja. Aber ich finde es schön, dass du da gerade nochmal drauf eingehst. Diese Krankenhausszene hatte ich nämlich auch vergessen, bis du sie gerade erwähnt hast.
Und bei mir weil sie vollkommen deplatziert wirkt.
Ja,
warum ist sie da?
Nee, aber der ganze Anfang, ich meine, sagen wir mal so, die Ouvertüre, also wir sagen, wenn halt aus Camp Blackfoot, glaube ich, ja, genau, halt Cropsey, sagen wir mal, eher aus Versehen verbrennen, so.
Ja.
Das kann mal
passieren, ja.
Bitte? Das kann ja mal passieren, genau. Das ist natürlich schon der Auftakt für den Rest des Films. Aber die gesamte Geschichte mit dem Krankenhaus wirkt irgendwie aus einem schlechteren Film. Also aus es wirkt fast ein bisschen so, als hätten sie nicht gewusst, was sie eigentlich aus dem Film dann noch machen wollten oder so. Ich meine, dann halt diese ganze Prostituierten-Mordgeschichte, abgesehen davon, dass ich ja, wie wir ja immer wieder sagen, sehr darauf stehe, halt diese amerikanischen Großstädte, New York oder was auch immer sein, es muss ja vermutlich New York sein, mit den ganzen Porno-Kinos und wie schmierigen Pornshops und was nicht alles. Ich mag ja diese Stadtansichten. total gerne. Aber auch das hat natürlich mit dem Rest des Films gar nichts zu tun. Kein bisschen. Ich meine, warum? Der halb verbrannte, gerade noch irgendwie so lebende Körper von Cropsey hat also nichts Besseres zu tun, als irgendwie durch die Stadt zu wandern und die nächstbeste Prostituierte abzustechen. Warum? Was ist seine Motivation? Was hat er auf einmal gegen Prostituierte? Das hat überhaupt nichts mit dem Rest, also es hat weder was mit dem Vorspann noch mit dem Rest des Films zu tun.
Richtig.
Also, jetzt hätten sie gesagt, irgendwie, wir haben noch 10 Minuten, die müssen wir irgendwie füllen, ach, wir machen am Anfang mal was ganz anderes oder so.
Ja, zum einen das und zum anderen wahrscheinlich einfach eine Referenz darauf, dass eben Cropsey, diese Urban Legend rund um Cropsey eben des Raums New York entspringt und dass eben dort eigentlich sein Unwesen treibt. Aber es ist natürlich cost prohibitive, nennt man das einfach, unerschwinglich in New York zu drehen und viel, viel günstiger an irgendeinem abgelegenen See zu drehen für ganz wenig Geld, und offenbar hatten sie ja nicht viel Geld zur Verfügung. Sie wollten aber trotzdem der Sache, wie nennt man das, Tribut zollen, einfach anerkennen, dass es ja eigentlich eine New Yorker Geschichte ist, die sie erzählen. Muss eben nicht in New York. Deswegen die ersten 5 Minuten.
Das könnte natürlich durchaus sein.
Aber du hast ja recht, deine Fragen sind ja berechtigt. Warum bringt er eine Prostituierte rum? Weil offenbar ist es seine Agenda, seine augenscheinliche, sich an dem Menschen oder deren Äquivalenten, Avataren, weiß ich nicht, alternativen Nachfolgern, wie auch immer, anderen Camp-Besuchern zu rächen, weil eben er von derselben Klientel fast umgebracht wurde. Warum ist also sein erstes Opfer eine arme, hilflose Hure in der New Yorker 42nd Street?
Ja. Sehr, sehr, sehr eigenartig. Also, da wir ja auch nie Einblicke in die Psyche von Cropsey bekommen, wir wissen nicht, wie der vorher getickt hat, wie der, die Jungs, die ihn da wieder aus Versehen verbrennen, haben ja ihren Beef mit ihm. Hm. Ja, und der scheint ja irgendwie auch schon vorher creepy gewesen zu sein, aber man weiß es halt überhaupt nicht genau. Man erfährt eigentlich keine wirklichen Geschichten über ihn vorher. Da er nicht redet, weiß man nicht, was in ihm vorgeht. Die Agenda wird klar, das ist richtig. Aber wie gesagt, welche Motivation wird noch und wo kommt das tatsächlich her, lässt der Film halt komplett offen. Und ich bin mir etwas unsicher, ob er daraus auch tatsächlich seinen Schrecken zieht. Eher nicht so, würde ich denken, aber man könnte es reindenken, wenn man möchte. Der Rest des Films, also nachdem wir dann halt praktisch aus New York wieder zurück am See sind, 2 Camps weiter quasi, ist der Film ja sehr dicht. Er lässt sich Zeit, da hast du recht. Aber das, was er erzählt, ist in einer sehr, sehr klaren und ziemlich logischen Abfolge. Es gibt einen, der fällt eigentlich gar nicht mehr irgendwie raus. Das ist nichts drin, dass er irgendwie, keine Ahnung, auf einmal, keine Ahnung, ein Trucker noch erledigt oder sowas. Oder nein, wir sind halt die ganze Zeit jetzt eben in diesem Camp bei diesen Figuren und wir lernen halt genau kennen, wie die funktionieren. Wir verstehen ganz genau, welche Jungsgruppe mit welcher Mädchengruppe in irgendeiner Form in Kommunikation ist. Ja. Wir erfahren, dass das Grundproblem von Alfred und Glazer und so weiter und so fort. Und ich finde es aber auch ganz interessant, dass der Film da auch erstaunlich wenig Unterschied macht. Also es ist halt nicht so, als ob eben die Mädchen, die halt dann später ermordet werden, irgendwie besonders ausgestellt werden, oder eben die Jungs, die dann irgendwie die Helden sein können, dass die hier besonders in den Vordergrund gerückt werden, sondern ich habe schon das Gefühl, sie sind alle gleich, tja, geradezu archetypisch, ja.
Ja.
Und verhältnismäßig charakterbefreit. Und dann aber auch, was ich vorhin versuchte, und deswegen druck sich eben auch so rum, und ich habe so wahnsinnige Schwierigkeiten, das in Worte zu fassen, weil ich finde schon, dass sich die Schauspieler und das Drehbuch sehr viel Mühe geben, es mir als Zuschauer leicht zu machen, mich mit diesen Figuren in irgendeiner Form zu identifizieren. Ja, und wenn es halt nur über dieses, ach, ja, so eine ähnliche Situation kenne ich.
Ja. Ja?
Nochmal, da ist der Film halt tatsächlich nicht blöder. Ja, und er lässt sich dabei eben genügend Zeit, dass wir ihn dann eben letztendlich irgendwann dann bei sowas Ähnliches ankommen wie bei Deliverance oder sowas, ne? Also Flussfahrt mit Huhn oder.
Ah ja, tatsächlich.
Ja?
Oh, okay.
So. Nee, wir sagen, ich hab fast schon das Gefühl, das ist Teil des Konzepts, dass wir uns eben über so einen langen Zeitraum auf einmal in diesem Charakter, nein, ich kann eigentlich nicht von Charakteren reden, aber in diesem Teenie Drama befinden. So. Ja. Dass dann irgendwann umschlägt in das Gore-Fest, das halt in der letzten halben Stunde ist.
Ja. Ich glaube, vieles in dem Film, was so die Figurenzeichnung auch betrifft und den relativ meandernden Mittelteil, ist auch rein der Zweckmäßigkeit eines relativ geringen Budgets wahrscheinlich geschuldet, dass man nicht die Möglichkeit hatte, das mit Effekten und Actionmomenten vollzupacken, weil einem eben nur, weiß ich nicht, Tom Savini für 3 Produktionstage zur Verfügung stand und der Film, wie gesagt, eine Low-Budget-Produktion ist. Hinten raus zahlt sich das immer tatsächlich aus oder macht sich positiv bemerkbar, weil wir natürlich auf diese Art und Weise, durch das der Film eben nicht so front-packed ist mit aller möglichen Action, uns Zeit haben, an die Figuren zu gewöhnen und sie auch ein bisschen kennenzulernen. Also ich meine, klassisches Problem mit Slasher-Filmen, und ich habe was Vergleichbares heute auch schon bei Twitter rausgehauen, ist ja tatsächlich, dass mir die Figuren alle egal sind, sie alle komplett austauschbar sind, ich mir ihre Namen nicht merken kann, weil die heißen alle Todd, Matt, John, Dave, Susie, Sally, Becky, sonst irgendwas. Mm. Und im schlimmsten Fall auch noch dann dazu von Schauspielerinnen und Schauspielern gespielt werden, die den Namen erstens nicht verdient haben und zweitens auch danach keine Nennung hatte Karriere mehr hatten, sodass ich dann davor sitze und denke, wer hat jetzt noch mal wen geküsst und wer wurde dann umgebracht und wer kriegt das Messer ins Auge? Aber hier der Film gibt einem tatsächlich die Möglichkeit und nicht zuletzt auch durch die Benennung einiger Figuren, auch mit nicht generischen Namen wie Woodstock oder Tiger, die Möglichkeit, die Figuren ein bisschen kennenzulernen, sodass es, wenn es dann jemals große Metzelfest geht, man zumindest zu einigen Figuren so ein bisschen, zu dem ein bisschen Empathie aufgebaut hat. Das hilft schon sehr.
Es hilft ja auch.
Ich meine, das heißt nicht, Entschuldigung, ich wollte nur hinzufügen, das heißt nicht, dass ich die Figuren mag. Dave ist ein Arschloch, Glazer ist ein Arschloch, Woodstock ist ein kleiner Space Monkey, der allen hinterher rennt, aber man kennt sie zumindest ein bisschen.
Total, aber ich wollte auch gar nicht dir unnötig ins Wort fallen, ich wollte es eigentlich eher bestätigen, weil ich eben gesagt habe, noch dazu kommt natürlich, dass wir eben einige von den Schauspielern aus ihrer späteren Karriere kennen.
Ja.
Na? Und da sie eben, also wir natürlich gerade, also vorneweg halt natürlich Jason Alexander und Fisher Stevens, eben offenkundig schon in jungen Jahren recht gut waren in dem, was sie tun, bleibt einem das natürlich noch mehr im Kopf. Das heißt also, wenn Woodstock dann auf dem Floß ins Gras beißt und das auf sehr, sehr unangenehme Art und Weise, dann ist das eben, dann haben wir uns eben nicht nur an diese Figur gewöhnt, sondern wir haben uns auch schon darüber gewundert, dass Fisher Stevens eben da schon recht gut ist und einprägsam, das mag auch an seinem Gesicht liegen, logischerweise, aber das gibt dem Ganzen eben auch nochmal noch so zusätzlichen Wumms halt. Ja, klar. Ja, und deswegen pflichte ich dir auch total bei, dass, oder anders gesagt, ich hatte nicht das Gefühl, dass der Film im Mittelteil meandert, wohlgemerkt. Dafür war ich zu investiert in eben genau ihr Teenie-Drama.
Ja, ich fand, das bietet mir zumindest nicht das, was ich da erwarte, wenn ich von einem Slasher-Film ausgehe.
Total, na sicherlich. Aber da ich den Film vorher überhaupt nicht kannte und noch nie was davon gehört habe, habe ich das eben auch nicht erwartet. Jetzt habe ich mich eben darauf, also ist der Film macht es mir halt leicht, mich darauf einzulassen und dann wirklich ernsthaft zu denken, okay, was, also wie hängt das jetzt alles zusammen? Ne? Also diese kleinen Spielchen, die sie da untereinander treiben und diese belanglosen Dinge, die sich einen Kopf werfen, die teilweise auch durchaus sehr komisch sind. Und wo führt denn das hin? Und was hat das eigentlich alles zu tun mit diesem ominösen Auftakt, den wir eben eine Stunde später eigentlich komplett vergessen haben? aber ich empfand das halt nicht als meandern, ganz im Gegenteil. Ich hatte eben wirklich das Gefühl, es führt auf irgendwas hin. Und ich war interessiert daran, rauszufinden, was es wohl ist. Und als es dann irgendwann anfängt und eben, sagen wir mal, auch die Art und Weise, wie es dann eben tatsächlich zur Sache geht, fand ich als ausnehmend schockierend. Das hatte ich in dem Film einfach zu dem Zeitpunkt nicht mehr erwartet, wenn dann irgendwelche Finger durch die Gegend fliegen Scheren in Kehlköpfe gerammt werden und sonstige Sachen und das eben auch noch entsprechend aussieht, weil Tom Savini weiß ja, was er tut.
Ja, das hat schon also, eine gewisse Wucht, das stimmt.
Ich war schon sehr beeindruckt.
Ich glaube, ich wollte mit Meander auch nicht sagen, dass der Film langweilig ist, weil er ist ja stets unterhaltsam. Ich habe nur das Gefühl, über den Mittelteil hinweg, dass er ein bisschen vergisst, das zu tun, wofür das gemutmaßte Publikum einfach da sitzt und Popcorn kauend auf die Leinwand blickt.
Und das mag sein, sicher.
Ich spreche da vielleicht auch mit der stellvertretend für Menschen, die sich vielleicht von dem Film enttäuscht zeigen, weil sie sagen, das ist mir alles zu generisch und zu vorhersehbar und die Charaktere sind mir zu wurscht und wann wird endlich abgeschlachtet. Ich persönlich habe da überhaupt kein Problem damit. Ich finde tatsächlich auch den ganzen einfach Teenie-Comedy-Part gar nicht so verkehrt. Erstmal, weil, wie du schon richtig sagst, es ist relatable. Man kennt das so oder so ähnlich aus der eigenen Lebenshistorie. Ich meine, ich war nie im Sommercamp. Das war immer was die reichen Kids gemacht haben. Ich nicht, aber ich habe mir erzählen lassen, wie es da ist. Und das klingt so nach der Art von ekligen Dingen, die da einfach geschehen und deren Zeuge ich zum Glück nie wurde. Also ich habe keinen Bock auf sowas. Ich habe auch keinen Bock in schwitzigen Schlafsälen zu übernachten. Aber ja, das fühlt sich alles doch sehr nah, sehr unmittelbar an, sehr wahrhaftig. Ich kaufe den meisten auch ab, dass sie eben Teenies sind oder junge Twins, bis auf vielleicht George Costanza, der immer schon aussah wie George Costanza.
Er hatte mehr Haare.
Ja, das ist richtig. Aber er ist, glaube ich, Anfang 20 zum Zeitpunkt der Dreharbeiten und das tut mir tatsächlich leid. Also für Jason Alexander.
So, er macht das Beste draus.
Und
irgendwann darf er sogar eine Three Stooges Parodie machen, das ist auch gut.
Ja, das ist ganz hübsch. Tatsächlich, also was mir den Film tatsächlich auch als Teen-Comedy angenehm macht, ist, dass er Sachen nicht überstrapaziert, was so die Toxizität einiger Figuren betrifft. Bei Glaser weiß ich noch ganz genau, als ich den Film zum ersten Mal sah, hatte ich Schlimmstes befürchtet, nämlich, dass es tatsächlich so eine Art quasi Schurke ist in diesem Film, der so ins Mittelpunkt des Geschehens rückt, bis eben der tatsächliche Schurke dann Cropsey das Ruder übernimmt. Aber tatsächlich ist er auch eine Figur, von der ich nicht sagen möchte, er rehabilitiert sich, aber der schon im Rahmen des Möglichen innerhalb dieses Films einigermaßen differenziert betrachtet wird. Und sich ja dann, wie du auch richtig gesagt hast, abends wieder trifft mit den Jungs da im Dorm und sagt so, ja, komm, wir sind doch alle im selben Team. Und die sagen es schon so, was ich paraphrasiere wie, ja, stimmt schon, aber trotzdem, es macht so Spaß, sich zu foppen. Und er foppt ja wiederum auch andere. Und man sieht, das ist irgendwo ein Spiel mit unausgesprochenen Regeln, was sie da alle spielen. Und das macht es so cool auch zu betrachten, dass der Film eben nicht Parteien aufmacht, von wegen hier sind die Jocks und dort sind die Nerds und dort sind die irgendwie die Girls, die nichts als Zuckerwatte im Hirn haben, sondern die haben schon alle. Die sind schon alle ganz okay, so wie sie sind. Manche ein bisschen angenehmer als andere, manche ein bisschen weniger angenehm, aber keiner von denen ist jetzt ein regelrechter Schurke oder eine komplette Dumpfbacke. Also so die richtig fetten Stereotype, die richtig deftigen verkneift sich der Film, habe ich das Gefühl.
Ja.
Ich meine, Glaser ist doof, aber er ist halt nicht super doof eklig. Ich muss auch meine Stimme noch finden in diesem neuen Jahr. Happy New Year.
Ja, also ich habe das Gefühl, ich meine, spätestens wenn er dann eben ins Gras beißen muss, ist auch er zu einer ja fast schon tragischen Figur geworden in dem ganzen. Er wird halt demontiert.
Er bringt's ja auch nicht im Bett, also im Heu, im Gras.
Richtig, also er wird im Prinzip von allen Seiten demontiert und gar nicht eben als und das halt auch relativ früh schon bei seiner Angebernummer, wenn er da ins Wasser springt und die Mädels eigentlich von ihm gar nichts wollen, dann wird er noch in den Hinter geschossen von Woodstock mit seiner BB-Gun oder was es ist. Ja, also er ist eben nicht unbedingt der, du hast gerade so Jock gesagt, das finde ich ganz passend. Er ist halt nicht der Jock, dem man es fast schon gönnt, dass er seine Come-Up-ins bekommt halt. Ne? Und das gilt halt für alle. Was ich auch interessant finde, ist wie sehr der Film eben dann ans Eingemachte geht und wie schnell er sich halt im Prinzip der gesamten Hauptdarstellerschaft entledigt. Innerhalb von Minuten.
Ja.
So dass er letztendlich eigentlich nur noch Todd, Alfred und
Shelley, glaube ich.
Nee. Michelle?
Michelle, richtig. Ja.
Ja. ja, genau. Übrig bleiben und die letzten 15 Minuten das irgendwie versuchen aufzulösen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also dass dann eben rauskommt, dass eben Todd, ich meine, wie viele Jahre nach dem Auftakt spielt denn eigentlich tatsächlich der zweite Abschnitt des Films?
2 Jahre später, sagt
ja,
der Text
da, auf da Beginn. Genau, und aus Todd ist ein komplett anderer Schauspieler geworden.
Ja.
Der dazu auch noch 10 Jahre älter aussieht.
What about you, Todd? Du bist nicht tot.
Ja, und dass das halt dann irgendwie auf die Art und Weise, ich meine, das hat der Film eigentlich gar nicht nötig zu dem Zeitpunkt, da irgendeine persönliche Note reinzubringen, weil es ist halt, du hast ja vorhin schon ganz richtig gesagt, die Agenda von Cropsey ist doch relativ schnell klar, spätestens in dem Moment, in dem wir halt wieder in einem Sommercamp sind, auch wenn es 20 Meter irgendwie weiter flussabwärts ist. Und es ist ja nicht so, als würde er eben Todd halt irgendwie direkt angreifen wollen, sondern der ist halt zufälligerweise dann auch da.
Ja, das ist richtig, ja.
So, und dann ist halt, also dann da eben so eine persönliche Ebene.
Es ist eben wenig gewinnbringend, weil Cropsey von Beginn an als Killer etabliert ist und hätte er es noch tot angesehen, man dann auch, würde man mit fairen Karten spielen oder dramaturgisch ein bisschen sattelfester sitzen, ihn von Beginn an hätte auf Todd losgehen lassen müssen. Tatsächlich ist es aber so, dass Cropsey an Todd bis 5 Minuten oder 10 Minuten vor Schluss keinerlei Interesse hat, offensichtlich. Ja. Sondern eben irgendwie anderen Leuten hinterher starkt. Inklusive einer New Yorker Hure und ich glaube, das erste Todesopfer ist dann Karen. Aber davor, es hat das auch noch auf Woodstock abgesehen, suggeriert der Film zumindest durch diese subjektive Kameraperspektive und er scheint an Todd keinerlei Interesse zu haben. Und dieser, ich nenne es jetzt mal, ist ja noch nicht mal ein Twist, weil was, ich meine, zu einem Twist gehört auch irgendwie immer sowas wie ein Überraschungselement oder ein Überraschungsmoment. Moment der eine Epiphanie, in der ich als Zielpublikum, als Publikum da sitze und denke, oh, das ist aber spannend. Aber tatsächlich saß ich auch schon beim ersten Mal da und dachte mir so, ja und? Das ist jetzt einfach nur ein Film, das ist dir gerade doch so eingefallen, das könnte man jetzt auch noch reinbringen. Doof. Also sagen wir mal so, das kann man machen. Wir haben kürzlich über, Achtung, Spoiler für Profondo Rosso gesprochen und Profondo Rosso macht ja was Ähnliches. Mhm. Indem er quasi uns die Möglichkeit gibt, auf eine schlussendliche Wendung zu kommen. Wohingegen The Burning einfach, das klingt wie aus dem Arsch gezogen, wird, glaube ich, der Anglo-Amerikaner sagen, auf den letzten Metern. Weil was bringt's? Das bringt überhaupt nichts. Interessanter fand ich tatsächlich so Todd als Final Girl zu sehen, in einem Film, der eben auch keine holde Maid beschützt, sondern eben seinen dorkigen Kumpel Alfred. Das fand ich cool tatsächlich.
Ja. Würde ich auch tatsächlich zustimmen. Also, der Film macht viele Sachen sehr interessant. Und das eben nicht nur auf der visuellen und Effektebene. Also das, was er eben aus einem so austauschbaren Drehbuch mit so austauschbaren Figuren rausnimmt, hätte ich dem Film so nicht zugetraut. Das ist ganz ehrlich. Also
ich wollte dich noch fragen, ein kurzes Wort zu verlieren zu Rick Wakemans Score, weil der Film hat so einen folkloristischen Musikanteil, in dem dann eben einfach so Banjo-Mucke gespielt wird, einfach Country- und Western-Musik. Wenn sie dann eben zum Beispiel mit dem Kanu flussabwärts fahren, dann
was,
einfach wieder.
Was vielleicht auch noch so ein Aspekt ist, der mich an Deliverance erinnert hat, ich weiß nicht.
Okay, da kann ich das auch nachvollziehen, ansonsten sehe ich da keinen wirklichen inhaltlichen Brückenschlag zu diesem fast unantastbare Meisterwerk von John Boorman, aber ja, das stimmt, in der Hinsicht schon. An anderer Stelle finde ich den, was so die Spannungsmomente betrifft, den Score von Rick Wakeman, der eben sehr Synthi-lastig ist, sehr, sehr cool. Dann wiederum gibt es aber Momente, zum Beispiel diese ganze Lagerfeuer-Szene, in der ich ihn grandios unpassend finde. Also, egal, sei es drum. Ich finde cool, dass Malem seine Kontakte in die Pop-Rock-Szene hat spielen lassen und seine Muskeln hat spielen lassen und eben Rick Wakeman, einen prominenten Musiker, für den Score hier ranschaffen konnte, weil der macht ja nicht viel. Der macht ja eigentlich nur entweder stark kommerzielle Sachen oder kunstvolle Sachen wie Listomania von Ken Russell. Aber es passt eben nicht immer so richtig. Und überhaupt die Campfire-Szenen fand ich auch so ein bisschen, ich liebe ja The Fog, aber The Burning fühlte sich da so ein bisschen zu sehr an, nach im Fahrwasser schwimmen von anderen Filmen, die zuvor gekommen waren und auf die und von deren Popularität er einfach profitieren wollte.
Ja.
Aber eigentlich Rick Wakeman, yes or no? Daumen hoch oder Daumen runter?
Also, ich muss mal ganz ehrlich, wenn ich an Yes denke, denke ich halt auch in erster Linie an John Anderson. Und weniger an Rick Wakeman, was aber vielleicht dann eben dann doch mehr so an mir liegt als an Yes. Von daher, wie kann das, ist es mir, ich hatte es gelesen und dachte mir, ach, ist interessant, aber ich habe da keine Emotionen.
Alright. Dann schließen wir ab mit It'll Be Fun, sagt, ich glaube, Michelle sagt das, als sie nach Karen suchen, was ich auch lustig finde tatsächlich, weil das immer noch so dieses militant fröhliche, optimistische, wird man heutzutage sagen, was so die Betreuer dran haben im Camp. Selbst wenn Menschen verschwinden und offenbar da ein irrer Killer rumstarkt und das auch bereits erahnt hat, ist immer noch sagen, hier komm, lass uns einen Spaß draus machen, lass uns den Fluss hochfahren, finden Karen.
Genau, Community Activity. Ja.
Und ja, du hast recht, dadurch wirkt eben auch nochmal, glaube ich, die erste große Attacke von Cropsey umso mehr. Das ist schon echt das Ausrufezeichen, was der Film da setzt. Und wahrscheinlich nicht zuletzt der Grund dafür, dass der Film eben hier und da zensiert wurde und in Deutschland gar beschlagnahmt ist.
Was sicherlich aber auch wirklich an der Heftigkeit der gezeigten Bilder eben auch liegt. Ja, weil es gab schon so ein oder zwei Einstellungen, bei denen ich halt wirklich irr gemacht habe, weil ich dachte bei mir, das ist gemein, das ist fies und sehr, sehr, sehr überzeugend.
Ja, genau. Ich würde auch nicht sagen, behaupten wollen, es sind die besten Effekte, wo gibt. Und Tom Savini hat sicher Besseres geleistet in seiner Karriere und andere Effektkünstler auch. Aber sie wirken überzeugend und, also sie wirken eben sehr, sehr glaubwürdig. Es sind nicht die spektakulärsten Effekte, bis eben auf vielleicht den aufgetretenen Kopf, der schon was hergibt. Aber ansonsten sind das eben relativ generische Slasher-Momente. Also Schere in Bauch, Schere in Hals, ja. Schere in die Brust, Schere in Nacken. Aber wirkt eben so wahrhaftig, so authentisch, mutmaßlich, ja. Augenscheinlich authentisch.
Gerade diese Floßattacke, da würde ich ja schon noch mal einmal ganz, ganz kurz zumindest noch mal ganz genauer, ein bisschen genauer zumindest drauf eingehen. Weil da habe ich mich doch tatsächlich auch ehrlich erschrocken. Also das ist kein richtiger Jumpscare, würde ich es zumindest nicht nennen wollen. Ich meine, du hast halt schon dieses ominöse Gefühl. Ja, eigentlich hätte nur noch die weiße Hai-Musik gefehlt. Aber ich persönlich, ich habe angenommen, dass sie dort die Leiche ihrer Kollegin praktisch finden, die in dem Kanu liegt. Ich habe eben nicht damit gerechnet, dass es Cropsey ist, der da rausspringt und dann eben einmal kurz wie, keine Ahnung, ein irre gewordener Jedi-Ritter irgendwie mit seiner Schere irgendwie quer durchs Floß metzelt. Einfach die Art und Weise, wie das eben auch gedreht ist und wie das, in welchen Großaufnahmen ich in kurzer Abfolge was sehe. Ja, doch.
Ist eine wahnsinnig effektive Schere, ja.
Hat sich mir auf jeden Fall auf die Retina gebrannt, möchte ich sagen.
Eine Sache, die sich mir schon lange die Retina gebrannt hat, oder auf die Retina gebrannt hat, sind natürlich die Alina Fox Comics, zu deren Anpreisung du jetzt die Gelegenheit hast. Du hast 40 Sekunden, gib dir Mühe.
Oh Jemini, ja. Wo ich heute doch so eloquent reden kann. Nee, ich freue mich natürlich sehr, darüber reden zu können. AlinaFox.de, meine Comic-Webseite über meine Comic-Helden, wo man eben auch Comics bestellen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann das hier zu hören ist, aber zumindest wollte ich mal kurz erwähnt haben. Gutschein, 9.1. ist Stichtag, falls man das vorher hören sollte. Kann man da noch was bestellen? Wenn nicht, kann man natürlich auch noch was bestellen. Es gibt bloß keinen Gutschein mehr. Und ich freue mich natürlich über jede Form der Unterstützung und bin immer sehr, sehr begeistert, wenn ich meinen Namen irgendwo raufschreiben darf und vielleicht noch eine Zeichnung dazu geben und so. Also yes. Von daher.
Bestellt bei Daniel. Sekunden. Das ist okay. AlinaFox.de ist die Adresse to go. Ansonsten könnt ihr uns natürlich unterstützen bei Patreon und Steady mit einer kleinen monatlichen Spende, reichend von 2 Euro bis nach oben sind keine Grenzen. Aber es gibt ein natürliches Limit, was die Boni betrifft, denn derer gibt es 1 bis 2 im Monat. Das sind in der Regel Bonusfolgen, exklusive, die wir in die Paywall packen und die als kleines Dankeschön gedacht sind für Menschen, die uns finanziell etwas unter die Arme greifen, denn das hier ist ein unabhängig finanziertes Projekt von uns beiden. Kein Sponsoring, keine dicken Konzerne, die uns Geld in die Hosentaschen stecken. Nee, das schultern wir ganz alleine und dafür vielen Dank, falls ihr uns da etwas in den Klingelbeutel schmeißt. Und wie gesagt, dafür gibt es einiges. Unter anderem eben auch Previews und alle möglichen Spin-offs vom Bahnhofskino. Ansonsten möchte ich mal diese Stelle nutzen, um zu sagen, bei Spotify kann man jetzt auch Podcasts bewerten. Das ist ganz toll, haben auch schon einige Menschen getan. Und falls ihr es noch nicht getan habt und uns ein bisschen verhelfen möchtet, dazu in den Spotify-Charts aufzusteigen, falls ihr uns dann über diese furchtbare App hört, diese wundertolle App, wunderschöne App, gibt uns doch einfach ein paar Sternchen. Jetzt. Also, wir warten. Wir schweigen jetzt einfach so. 20
genau,
Sekunden.
Bis ihr losrennt, ja, genau.
Ihr hört uns, ihr habt das Handy in der Hand, ihr müsst es nicht mal loslassen. So. Scream 4. Lustigerweise auch. Scream aus dem Jahre 2011, wiederum inszeniert von Wes Craven. Das Drehbuch hat geschrieben und dazu gibt es eine lange Historie, glaube ich, über Dispute zwischen dem Produzenten Craven Williamson und dem neuen Drehbuchautoren Aaron Kruger. Ich glaube, zu Teilen Williamson, aber nicht wirklich viel. Ich habe den Großteil an Aaron Kruger verbrochen und die Unterschiede merkt man hier und da. Darüber wird zu reden sein. Ansonsten in den Hauptrollen ein paar bekannte Gesichter, allen voran eben
Neve Campbell.
Genau, allen voran
David
eben
Neve Campbell,
Courtney Cox, David Arquette und wieder diverse Jungstars, was wir auch bereits in vorhergehenden Teilen hatten, der Marke, ach, da haben die also angefangen, ne?
Ja.
Ich werde jetzt zu nennen, Emma Roberts, Hayden Panettiere ist, glaube ich, recht bekannt und dann aus Heroes, Rory Culkin
war vorher, oder?
Heroes war vorher. Adam Brody, Alison Brie, mittlerweile eine Mega-Karriere hat und Rory Culkin, der zumindest auch eine ganz solide laufende Karriere hatte, damals schon und mittlerweile ein HBO-Superstar ist dank Succession. Ich habe mich sowieso gefreut, dass hier eine sehr Succession-lastige Doppelfolge ist, weil ich liebe die Serie, ich gucke die zurzeit regelmäßig und sehr intensiv und Rory Culkin wirkt damit, Fisher Stevens wirkt mit, Holly Hunter, die auch in The Burning ist, kurz wirkt damit und es ist ein kleines Succession-Fest für mich heute Abend. Und Mary McDonnell wäre vielleicht noch zu nennen. Anthony Anderson auch, also viele eigentlich bekannte Menschen in kleinen Rollen. So.
Ja,
Scream 4, hast du nicht im Kino gesehen, sagtest du schon.
Habe ich nicht im Kino gesehen, genau. Der erste aus der Reihe, den ich nicht gesehen habe. Wir haben ja über die ersten drei schon ausführlich geredet und wie toll ich den ersten fand und wie meh, ich den zweiten fand, zumindest damals, als ich es im Kino gesehen habe. Und den dritten habe ich mir, ich glaube, mir vor allem wegen des Cameos von Jay and Silent Bob angeguckt und fand ihn dann halt größtenteils ja eher unterirdisch. Wie das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben, war ich, glaube ich, gar nicht mehr so, so abgeneigt. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, darüber zu reden. Aber eben als Scream 4 kam, hatte ich eigentlich, ich hatte so ein bisschen, nee, also es hatte sich einfach totgelaufen. Ich hatte kein großes Interesse daran. Ich glaube, ich hätte ihn sogar fast noch irgendwie im Kino gesehen und dann habe ich dann doch gesagt, ach komm, lass gut sein. Als er dann irgendwann auf Blu-ray erschien, habe ich mir auch besorgt, habe mir angeguckt und ich habe ihn jetzt gerade zum zweiten Mal gesehen tatsächlich. Ich habe ihn vorher nur ein einziges Mal geguckt nach jetzt Kauf der Blu-ray. Erinnerte mich daran, dass ich ihn, glaube ich, ganz, ganz passabel fand, also fand ihn nicht schlecht, aber ich hatte null Erinnerungen. Ich wusste gar nicht mehr, worum es da geht. Das Einzige, woran ich mich tatsächlich aus Scream 4 erinnern konnte, war die kurze Szene mit Anna Paquin und Kristen Bell.
Ja,
sehr. Das ist das Einzige, wirklich komplett das Einzige aus diesem Film, das mir in Erinnerung geblieben ist. Und die Szene ist auch immer noch toll, wohlgemerkt. Die beiden sind wundervoll in dem, was sie da tun. Genau, ich erinnere mich allerdings auch noch daran, dass als der Film eben beworben wurde oder eben rezensiert wurde, eben sehr, sehr viel halt die selbstironische Metaebene in Bezug auf das damals aktuelle Horrorkino immer so im Vordergrund stand. Und ich glaube, es ist mir gar nicht so sehr aufgefallen, alles in allem. Außer, dass es halt irgendwie, dass es halt so Lippenbekenntnisse eben gerade am Anfang gibt und dann eigentlich auch nicht mehr wirklich.
Ich bin bereit, heute Abend ein paar Herzen zu brechen, weil ich glaube, Scream 4 ist relativ beliebt und der Konsens ist, oder zumindest weitgehende, dass dieser Film zumindest besser sei als der dritte Teil. Ich möchte darüber auch gar nicht streiten. Ich glaube, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ehrlich gesagt, für mich, was so die Qualität der Filme betrifft. Ich habe jetzt tatsächlich beim Wiedersehen von Scream 3 und dem darauffolgenden Gespräch mit dir, daran hatte ich mehr Spaß als an Scream 4. Ja. Gespräch wird sich noch zeigen, weil vielleicht wird es ein gutes Gespräch, vielleicht auch nicht, wer weiß das schon. Der Abend ist, naja, nicht mehr ganz so lange und unsere Lippen sind anscheinend noch nicht ganz so geübt, aber unsere Sprechorgane. Aber Scream 4 hatte mir jetzt beim Gucken keinen Spaß gemacht und ich glaube nicht zuletzt aus dem von dir auch genannten Grund, dass die popkulturellen Referenzen, die der Film noch und nöcher in den Raum wirft, sich schon 2011 ziemlich ausgelutscht anfühlten und Anfang 2022 einfach gar nicht mehr da sind.
Ja.
Aber schon 2011 war das so, ja, ihr macht jetzt Witze über den J-Horror-Trend oder Torture-Porn und diese ganzen Sachen werden in den Raum geschmissen und ich denke, warte mal, ihr guckt Shaun of the Dead und ich muss mal gucken. Ah ja, der Film ist schon von 2011, nicht von 2005 oder 2004.
Ja, da hätte es mich ja noch funktioniert, ja.
Ich fand es damals schon relativ ausgelutscht. Und mittlerweile, man merkt dem Drehbuch einfach, glaube ich, die langwierige Entstehungszeit an und die langwierige Produktionszeit und der Film kommt einfach ein paar Jahre zu spät. Ich habe mich daran gefreut, jetzt einige Gesichter zu sehen, hier zum ersten Mal auch teilweise in größeren Rollen. Bei einigen fand ich es ein bisschen schade, dass sie relativ früh hier den Löffel abgeben müssen. Hab den Film jetzt zum dritten Mal geguckt und ich glaube, ich muss den auch nicht wirklich noch
ein viertes Mal sehen.
Ja. Ein viertes Mal sehen. Es war okay. Es ist total in Ordnung. Also er erfüllt, glaube ich, so den Minimalanspruch, den man an einen Slasher-Film hat. Will heißen, es sterben sehr viele, sehr attraktive, junge Leute auf blutigste Art und Weise. Es ist mit Abstand der blutigste Film der Reihe. Das, was man hier in der Ab-16-Freigabe sieht, hat sich der erste Film nicht ab 18 getraut. Da fallen schon mal Gedärme aus dem Unterleib.
Ja.
War überraschend, damals wie heute. Aber davon abgesehen, was so seine expliziten Schauwerte betrifft, kann ich an Scream 4 echt ganz wenig finden. Und ich vermute, es liegt auch an der Abwesenheit von Kevin Williamson.
Der ja aber trotzdem natürlich
als Drehbuchautor geführt wird, aber es fühlt sich nicht nach Kevin Williamson an.
Also ich hatte einen etwas anderen Eindruck, aber vielleicht hast du ich gehe mal stark davon aus, dass du einfach auch mehr Ahnung hast von dem ganzen.
Nein. Alles Kaffeesatzleserei.
Okay. Also ich hatte nämlich tatsächlich das Gefühl, dass das eben zumindest der Versuch ist und nicht unbedingt der dauerhaft gelungene Versuch, aber dazu vielleicht später mehr. Aber ich hatte schon das Gefühl, es ist der Versuch, eher am zweiten anzuknüpfen und den dritten so ein bisschen zu vergessen. Und ich hatte das ehrlicherweise, zumindest vom Gefühl oder vom Gedanken her, auf Kevin Williamson geschoben, der ja beim dritten Film abwesend war. Es fühlte sich für mich an, als hätte irgendeiner gesagt, komm, also der ganze Quatsch hier mit irgendwie das Ende einer Trilogie und jetzt kann alles passieren und dann gibt es hier noch den unehelichen Sohn oder Bruder von Neve Campbell und so. Da hüllen wir mal den Mantel des Schweigens drüber. Ja? Und jetzt machen wir mal wirklich, wie halt die Geschichte von Sidney und Gail Weathers und wie sie alle heißen, fortgesetzt werden könnte. Also ich hatte das Gefühl zumindest, dass halt hier ein ernstzunehmender Versuch gestartet wurde, eine wie auch immer logisch nachvollziehbare Entwicklung der Figuren zu zeigen.
Ja. Ja.
Gail und Dewey sind verheiratet und Dewey ist der Sheriff und Gail ist aber eben unbefriedigt, weil sie im Prinzip den Reporterjob aufgegeben hat, um eben mit Dewey zusammen zu sein. Hat auch zum ersten Mal seit langer, langer Zeit das Gefühl, dass eben gerade Sid und Dewey sich auch wirklich was zu sagen haben. Ich wundere mich eigentlich auch ehrlicherweise schon seit dem zweiten Film, dass sie zwar ständig betonen, wie viel sie miteinander durchgemacht haben, aber dass eben Deweys Schwester nicht erwähnt wird, die ja eben nun mal die beste Freundin von Sidney war und eben umgebracht wurde im ersten Film und all das. Dass praktisch ja das mehr oder weniger das Bindeglied sein sollte, vielleicht zwischen den beiden Figuren. Aber wie dem auch sei, aber trotzdem zu sagen, so jetzt, wir haben jetzt eben Sidney, die sich vorher eben sehr zurückgezogen hat, um nicht eben ständig damit konfrontiert zu werden, jetzt eben nach draußen geht, um dieses Buch zu schreiben und jetzt geht's halt wieder los und halt zum Jahrestag und all diese ganzen Sachen. Ich fand das eigentlich tatsächlich als Prämisse total nachvollziehbar. Und hatte eben wirklich so den Eindruck, okay, das mag halt wirklich Kevin Williamson sein, der sagt so, ich nehme das jetzt wieder zurück. Das, was man mir quasi genommen hat oder wo ich eben nicht daran beteiligt war am dritten, setze ich jetzt so um, wie ich der Meinung bin, dass es halt weiter fortgeführt werden sollte. Was dann später daraus wird, ist was anderes, glaube ich, aber die Prämisse fand ich ursprünglich erstmal sehr überzeugend. Auch überhaupt dieses Selbstreferenzielle, was halt, sagen wir mal, der Vorspann angeht, wo eben der Film quasi immer wieder neu anfängt, nur um von Leuten quasi gesehen zu werden. Diese verschachtelte AC-Struktur mit Step 6 und 7 und all das.
Was ein guter Gag ist, aber das ist ja überhaupt nicht schlüssig dramaturgisch. Ich meine, warum gucken sich Highschool-Schüler und College-Gänger innen in einer von seit Jahren von Killern geplagten Kleinstadt Verfilmungen irgendwie zum Entertainment an, die die tragische Geschichte ihrer getöteten Freunde und Familienmitglieder nacherzählen? Ich habe das alles nicht so verstanden. Die treffen sich zu der Watch-Party, wie man das heute nennen würde, um zu gucken, wie ihre, weiß ich, Nachbarin, gespielt von einer Schauspielerin, umgebracht wird auf der Leinwand. Ich habe es nicht verstanden.
Ich glaube, darauf will ich hinaus. Ich glaube, diese Referenz an das Todreiten einer Serie, wie es natürlich Wes Craven mit Nightmare on Elm Street ja selber erlebt hat und durchgemacht hat und jetzt eben mit Scream eben offenkundig wieder. Das fand ich eigentlich total, tatsächlich sehr clever, dass sie am Anfang halt, ich meine, das haben sie ja von Anfang an gemacht, sich halt über dieses, das Genre selber lustig zu machen, und sie haben es ja mit diesen ganzen Stab-Filmen quasi auf die Spitze getrieben, sodass sie dann letztendlich dann sogar auf dem, im dritten Teil eben am Set eines dieser Filme waren und so.
Ja, eine tolle Szene.
Und jetzt eben im Prinzip diese Meta-Ebene gesteigert, ist ein guter Einstieg in diesen Film. Als ich das sah, das war damals so, das war jetzt eben auch so, dachte ich so bei mir, das ist ziemlich cool. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Einzige war, was mir noch im Kopf geblieben ist. Ich sage, das ist ein, ja, hier habt ihr was zu sagen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was es sein wird. Aber dann kommt halt nichts. Weil natürlich habe ich nach so und so vielen Filmen, habe ich ein gewisses Investment halt tatsächlich in die Figuren, die noch übrig sind. Also Sidney, Dewey und Gale. Und ich mag die Schauspieler alle und ich möchte gerne wissen, wie es mit denen weitergeht und all das. Und ich darf natürlich auch nicht ganz vergessen, je länger diese Reihe dauert, umso mehr stellt man sich die Frage, okay, wer von denen hat keinen Bock mehr und scheidet jetzt aus? Antwort, keiner. Sie bleiben alle dabei, was auch eher selten ist und irgendwie ganz cool. Aber naja, trotzdem, man hat ja so den Eindruck, eigentlich müsste pro Film einer auf der Strecke bleiben.
Ja.
Und dann ist es eben auch so, dass der Film sich sehr viel Mühe gibt, halt im Prinzip ja eine neue Generation zu präsentieren.
So. Ja.
Er tut ja am Anfang so, als würde er im Prinzip so etwas machen wollen wie, wie sagt man, Passing the Torch.
Ja, klar.
Also ne, so sagen, okay, ja, wir haben hier noch Sidney und die anderen, aber eigentlich geht es ja hier um Jill und Kirby und wie sie alle heißen. Charlie und je länger der Film dauert, umso absurder werden die Sachen. Da kommen wir genau zu dem, was du gerade sagtest, nämlich eben so diese Stabathon Underground Watch Party, die weder in diesem Universum nachvollziehbar ist, noch im echten Leben. Und wenn sich diese ganzen Dinge häufen, treten diese ganzen neuen Figuren so sehr in den Hintergrund, dass eben überhaupt keine Torch gepasst wird, sondern man merkt irgendwie eher nur, es ist, vielleicht ist das auch der Sinn, vielleicht wollen sie damit nur sagen, nein, wir brauchen ja gar keinen Reboot, unsere alten drei Schauspieler sind immer noch gut genug und das sind auch die einzigen drei, die diesmal überleben. Alle sterben. Ja. Keine Figur, die wir in diesem Film kennenlernen, neu, überlebt diesen Film.
Ja.
Nicht einer. Ne? Noch X. Genau, Judy Hicks,
die Deputy.
Genau. Alle anderen sind in irgendeiner Form am Ende dann tot. Ne? Und vielleicht ist da auch wieder so eine Metaebene, die ich nicht verstehe, aber es ist, wenn das eben nicht an diesen liebgewonnenen Figuren hängen würde, wäre es vermutlich gar nicht so spannend.
Ich habe dazu ein paar Gedanken.
Bitte.
Erstmal lese ich die Inhaltsgabe vor, der Vollständigkeit halber. Geschrieben hat Sylvester Hankey und er schreibt, 15 Jahre ist es nun her, als das kleine Städtchen Woodsboro das erste Mal von einer fürchterlichen Mordserie erschüttert wurde. Sidney Prescott, Überlebende und Lieblingsopfer des sogenannten Ghostface-Killer, stimmt auch nicht. Also, das mit dem Lieblingsopfer, aber na gucken. Er hat sich seither zurückgezogen, kommt nun jedoch für die Werbetour ihres Buches Out of the Darkness wieder zurück in ihre Heimat. Und kaum ist Sidney da, erschüttert erneut eine Mordserie die Umgebung. Ein neuer Killer im Ghostface-Outfit ist unterwegs und killt sein Opfer nach allen Regeln der Slasher-Kunst. Sidney versucht nun erneut zusammen mit Sheriff Dewey und seiner Frau, der Ex-Journalistin Gale, Riley, geborene Weathers, den Killer dingfest zu machen. Finde ich schön, dass sie hier den Mädchennamen nochmal erwähnt. Doch die Regeln haben sich geändert. Punkt. Wie so oft in dieser Reihe. Ich habe mich tatsächlich jetzt auch bei dem Wiedersehen gefragt, zum wiederholten Mal, diesmal aber mit weniger Lustgewinn. Die letzten Mal, die ich den Film gesehen habe, habe ich noch mehr Spaß daran gehabt, warum der nicht funktioniert. Weil ich glaube, es guckt sich für mich, und das ist der einzige Punkt, zu dem ich gekommen bin bisher, und ich möchte ihn noch ein bisschen weiter ausführen, dass es sich anguckt wie Fanfiction des ersten Teils. So geschrieben von einer Person und deswegen auch meine Mutmaßung, dass Williamson gar nicht so viel mit dem Skript zu tun hatte, was natürlich nie jemand offiziell sagen würde. Das ist jetzt allein meine Kaffeesatzleserei, wie schon gesagt. Wie jemand, der den ersten Scream geguckt hat und nicht wirklich verstanden hat. Du hast die erste Scream verhandelt und damit immer mehr und mehr abstrichend auch die Sequels sind eben etablierte Tropen dieses Subgenres des Slasher-Films. und der Stereotypen und Klischees, die man eben in den Sequels zu solchen Filmen findet. Die Scream-Reihe als Horrorfilmreihe, also nicht etwa als Satire, funktioniert aber immer noch nach sehr, sehr konventionellen klassischen Regeln eben dieses Genres. Und die treibt Scream 3 eben an die Grenzen des Möglichen, dient die bis zum geht nicht mehr. Unter anderem eben mit diesem Setpiece in Film-im-Film-Setpiece in Sidneys Haus.
Ja, genau.
Und damit einfach auch so ein transgressiven Moment, den man im Grunde nicht mehr toppen kann. Und mein Gefühl ist, Scream 4 kapituliert davor und sagt, wir werfen jetzt einfach nur noch mit Referenzen um uns, weil wir können einfach nicht mehr bieten, als Scream 3 machte. Auch teilweise zusammen eigenen Verderben, weil wie gesagt, ich bin auch kein großer Fan von Scream 3. Aber es war zumindest noch eine Idee. Die war radikal, ich finde sie nicht besonders gelungen, aber sie war eben da und das muss ich dem Film anerkennen. Es war ein ehrenwerter Versuch. Ich finde ihn dramaturgisch gescheitert, aber gut, zumindest einigermaßen wagemutig erzählerisch. Wohingegen Scream 4 im Grunde sich wieder auf sehr sicheres Terrain begibt und zwar immer wieder betont, dass jetzt die Regeln alle anders sind und neu und alles ist irgendwie, du musst jetzt mit allem rechnen und auch der alte Cast darf sterben und so weiter. Das haben sie aber auch schon im dritten betont, weil ja das Ende einer Trilogie und so weiter und so fort. Aber im Grunde nichts mehr getan hat, das wirklich auf etablierte, wie gesagt, Tropen des Slasher-Films oder Horror-Kinos verweist und der eigenen Serie, sondern einfach nur popkulturelle Zitate noch in Löcher reinwirft. Von etablierten Horrorfilm-Franchises, von Remakes anderer Horrorfilm-Franchises, von irgendwelchen Filmtiteln, die sie mal aufgeschnappt haben, von Trends, die gerade im Horrorkino in waren, 5 bis 10 Jahre vorher, wie gesagt, J-Horror, Torture-Porn, dieses unmögliche Wort. Also Sachen, die irgendwie um die Jahrtausendwende cool waren, werden plötzlich irgendwie reingeworfen als, hier, das ist der nächste heiße Scheiß. Herbeizitiert wird das überwiegend von einer Figur, die ein Videoblogger-Headset trägt, was irgendwie auch schon 2011 scheiße aussah. Trotzdem mit YouTube oder dergleichen ähnliche Plattformen, die beim Namen genannt, obwohl es die auch damals schon gab. Also so mutig ist der Film dann eben doch nicht. Stattdessen wird gesagt, ich bin ein Video-Vlogger oder ein Vlogger oder sowas. Also ich guckte den Film mit 2011 mit Anfang 30 und fühlte mich da schon nicht mehr wiedererkannt. Also in meiner Sensibilität, weil ich dachte, bin ich irgendwie zu digital native oder zu cool oder noch zu hip für den Film damals mit Anfang 30 oder wirkt er jetzt schon altbacken? Und mittlerweile finde ich ihn fast so unguckbar mit seinem Zitate um sich umwerfen. Ich hoffe, das doch ein bisschen besser formulieren zu können im Laufe des Abends.
Aber du hast da ganz ein paar ganz wesentliche Sachen gesagt, die ich, glaube ich, etwas anders bewerte tatsächlich, aber grundsätzlich dir erstmal zustimme. Weil ich sehe halt auch durchaus, dass es eben relativ sicheres Terrain ist und relativ wenig sich traut. Ich bin mir aber relativ sicher, dass ich das positiver bewerte als du. Weil ich glaube, dass gerade diese Absurdität des Dritten, bei dem es halt wirklich drunter und drüber geht und Parker Posey halt irgendwie ihre persönliche Courtney Cox Parodie irgendwie spielt und so. Ich glaube, das war mir zu viel. Ich fand, das hatte ich auch da bei dem Gespräch erwähnt, dieser kleine parodistische Moment, in dem dann halt im Gegenzug Wes Craven ich glaube, es ist Jane Silent Bob Strike Back auftaucht und der da hinter der Ghostface-Maske dann Affe ist und so. Das war schon fast sehr genau beobachtet, weil eben einfach der Dritte so völlig drüber ist. Und ich glaube, es hatte mir nicht mehr gefallen. Und ich glaube, dieses Wohlige, sich in das praktisch zurückzuversetzen, was halt ursprünglich einmal ja auch an der Serie gereizt hat, war eben auch etwas, was mich damals mehr angesprochen hat. Und auch diesmal durchaus abgeholt hat, muss aber auch dabei an der Stelle sagen, dass ich natürlich jetzt nicht so riesengroßes Interesse habe, den Film halt ständig zu gucken. Also ich hab ihn damals gesehen, für einigermaßen gut empfunden und dann ist er im Schrank verschwunden. Ich habe nie wieder dran gedacht, bis jetzt eben. Und ich habe vielleicht empfinde ich es als fast beruhigender zu wissen, dass es diesen Film gibt, als dass ich ihn tatsächlich gucken muss. Ich glaube und sagen wir mal, was deine, sagen wir mal, deine ja sehr, aus meiner Sicht zumindest sehr elaborierte Erklärung, warum der Film eigentlich damals schon gedatet war, das empfinde ich, glaube ich, ähnlich. Ich weiß nicht, ob ich das damals mehr empfand als heute, aber auch da stört mich eigentlich gar nicht mal so sehr, dass das eben, sagen wir mal, nicht mehr aktuell ist und eben keine eben nicht auf, sagen wir mal, alte und liebgewonnene Tropen halt eingeht, sondern eben versucht aktuell zu sein, es aber nicht ist. Sondern ich glaube, mich stört.
Er macht damit, was mich daran stört, ist, dass er im Grunde das macht, was die Scary-Movie-Filme, die ja Scream 4, der Scream, der ja auch wiederum eine Parodie auf sein eigenes Subgenre ist, machen eben genau das eben auch macht jetzt plötzlich. Nämlich einfach metatextuelle Referenzen, popkulturelle Zitate reinschmeißen im Sinne von, ach hier, I get it,
ja. I've heard of this. Da bin ich mir nicht ganz, also an der Stelle bin ich mir unsicher, aber das ist, glaube ich, ein anderer Punkt als den ich gerade machen wollte. Den ich machen wollte, war nämlich folgender, dass ich denke, es hat keinen Hintergrund. Also ich glaube, das stört mich mehr daran, als dass es eben einfach nur die Referenzen sind oder nur die, dass die eben nicht aktuell sind oder dass die nicht ziehen oder sonst irgendwas in der Richtung. Ich glaube, mich stört mehr, dass der Film eigentlich nichts zu sagen hat über seine eigene Prämisse. Dass eben ich glaube, ein oder zweimal wird es ja erwähnt, irgendwie jetzt macht der Killer seinen eigenen Film. Ja, er will nicht nur irgendwie sich rächen oder er will nicht nur berühmt werden, sondern er will jetzt nicht nur wissen, dass es halt einen Film über ihn gibt, sondern er macht den Film selber, weil er dreht das. Aber der Film macht nichts draus. Hätten sie zum Beispiel gezeigt, also das wäre doch zum Beispiel eine meiner Meinung nach eine ziemlich coole Szene gewesen. Nicht dass ich Gail halt da im Heuschober mit Ghostface kloppt, wobei das durchaus relativ spannend ist, wenn die Kameras einzeln dann irgendwie verdeckt werden und so. Es ist nett gemacht. Aber wäre es nicht interessanter gewesen, wenn im Prinzip die Szene, wie sie eben da auf dem Heuschober von Ghostface angegriffen wird, gleichzeitig übertragen worden wäre auf die Leinwand bei dem Stepathon?
Ja.
Weißt du, dann hätten wir eben tatsächlich eine Referenz an die Mediengeilheit, die wahrgenommene zumindest, dieses Publikums. Dann hätten wir auch einen Grund, warum das überhaupt da stattfinden müsste. Und dann hätten wir auch tatsächlich diesen Hintergrund, deswegen hatte ich vorhin ja auch Lippenbekenntnisse, dass dann eben auf diese Fortführung der Serie und eben diese angebliche Motivation, eben jetzt seinen eigenen Film zu drehen, darauf würde in irgendeiner Form rekurriert werden. Und dann hätten wir halt, und es würde passen, weißt du?
Komplett nachvollziehbarer Gedanke, der mir auch gekommen ist, aber im Kontext des Todes von Robbie, dem Videoblogger, dem Vlogger, der eben auch das Headset trägt und das keinerlei Rolle spielt bei seiner Ermordung.
Absolut. Absolut.
Und ich dachte, das muss jetzt eine Rolle spielen. Nein, tut's einfach nicht. Filmt jetzt seinen eigenen Tod und er wird live gestreamt in alle Welt? Ja. Nein.
Genau,
stimmt einfach. Oder macht dabei doch einen doofen Witz.
Ja, genau.
Was mich auch gestört hat an dem Film, viele, viele Menschen sterben viel zu witzig. Man macht keine doofen Sprüche, vor allem nicht, wenn man ein Messer im Kopf hat wie Anthony Anderson. Und dann läuft man nicht über die Straße und macht noch ein paar coole Sprüche und sackt dann zu Boden.
Ja, absolut. Ja, da gebe ich dir unumwunden recht. Diese Headset-Nummer mit dem, das ist dann verkehrt rum und er sieht dann praktisch den Killer in seinem Handy und so, weil die Kamera andersrum ist und so. So was Ähnliches hatten wir ja 20 Minuten vorher eben mit Gail da auf dem Heuschober.
Ja.
Also, der Film ist, ich vermute mal, Scream 4 ist halt nicht halb so clever, wie er glaubt zu sein, was ein Problem ist. Ich glaube, das, was er tatsächlich da tut, ist effektiv und ich finde ihn auch durchaus sehr, sehr spannend. Ich glaube, er leidet auch wie einige dieser Filme eben ein bisschen daran, dass keine wirklich ernstzunehmend sympathische Figur in diesem Film auftaucht, mit Ausnahme eben unserer Helden, die wir schon aus den anderen drei Filmen kennen.
Okay, gut, okay. Weil die Frage wollte ich dir stellen, fandest du sie in diesem Film noch sympathisch? Ich empfand sie als sehr abgehalfterte, sehr abgeklärte, grenzwertig zynische, einfach Stichwortgeber und Sprücheklopfer zum großen Teil. Und es trägt leider auch nicht gewinnbringend dazu bei, dass eben, weil du vom parodistischen Element sprachst, wirklich auch Courtney Cox mittlerweile aussieht wie, ich weiß, es ist beinharter Lookism und es tut mir leid, aber sie sieht wirklich aus wie eine Parodie ihrer Führerin selbst, rein optisch. Also das Sydney sich so weiterentwickelt in die Richtung einer Sarah Connor und einfach nur noch hier einfach die beinharte Zynikerin ist, verstehe ich, dass sie in einem blutbesudelten Zimmer stehen kann und sagen kann so, shit, I've been there und nun muss ich mich mit dem Scheiß wieder auseinandersetzen, ist mir klar. Aber Dewey macht lustige Sprüche im Angesicht des totalen Schreckens.
Ja.
Und mir fehlt das wirklich emotional, vielleicht auch ein bisschen fühlige Element. Und es war immer eine sehr fühlige Slasherei, wo es immer um persönliche Verbindungen und Leiden ging. Und
ganz wichtiger Punkt, ganz, ganz wichtiger Punkt.
Und das fehlt hier leider komplett.
Dass eben die, es ist um jeden Einzelnen, der da ins Gras beißt, tat es einem eigentlich leid, aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt, nämlich ab dem zweiten Film. Und selbst da ist es halt schon schwierig, weil die meisten von den Figuren kennen wir nicht und sie werden nicht gut genug eingeführt. Aber es ist trotzdem grundsätzlich immer so, dass die Serie bis hierhin immer versucht hat, sich halt genau auf dieser Ebene abzugrenzen, dass eben jeder, den wir kennenlernen, halt zumindest im weiteren Sinne eine Person ist. Anders als ja, einfach ein Statist ja. in einem Horrorfilm.
Das war ganz wichtig. Und das ist verloren gegangen.
Ja, also mit Ausnahmen, weil wir jetzt Sarah Michelle Gellars Kurzauftritt in Scream 2 zum Beispiel ist jetzt auch nicht unbedingt der größte schauspielerische Moment ihrer Karriere. Und so, aber grundsätzlich hat man halt auch mit wie hieß sie, Casey oder so ähnlich? Ja, jedenfalls hat man zumindest auf jeden Fall noch eine Menge mehr Mitleid. Und hier fällt es einem sehr schwer, weil ich glaube, die einzige Figur, die wir wirklich ernsthaft kennenlernen von all den ganzen neuen Leuten, die da reinkommen, ist Kirby. Alle anderen Figuren finden halt eigentlich nur so am Rande statt. Trevor darf irgendwie dreimal durchs Bild laufen und irgendwie seine Skid Uric Nummer abziehen. Jill findet eigentlich nicht wirklich statt, was seltsam ist, weil irgendwie an ihr alles hängt. Und natürlich eben Robbie und Charlie haben halt ein bisschen mehr zu tun, aber funktionieren eben auch eben, sagen wir mal, nur so als Randy-Doppelgespann-Ersatz. Mhm. Eben auch das ist eben auch so ein Punkt, dass wir haben halt hier wir haben eben hier nicht nur Film-Freaks wie Randy, sondern wir haben hier Filmmacher, also zumindest solche, die es gerne sein möchten.
Und ich muss doch Mary McDonnell der Vollständigkeit halber erwähnen, die komplett verschenkt ist, bei der die zum ersten Mal wirklich sowas hat wie hörbaren Dialog, irgendwie nach einer Stunde und 30 Sekunden später ist sie tot. Richtig. Und ich denke mir, dafür holst du nicht Mary McDonnell in diesem Film.
Guter Hinweis. Der Film hat eben so erstaunlich wenig eigene Aussage, sondern er beschränkt sich eben komplett darauf, eben alte Aussagen nochmal wieder rauszuholen. Und aber eben nichts, also er tut so, als würde er was Aktuelles machen. Wir haben ja schon festgestellt, so aktuell ist es nicht, was er dazu zu sagen hat. So interessant ist es nicht, was er dazu zu sagen hat. Er bietet eben auch keine Alternative dazu und er bietet aber eben auch kein Update von dem, was er sowieso schon gemacht hat, vorher in den anderen Filmen. Das sind natürlich alles durchaus Probleme und gleichzeitig muss ich aber trotzdem sagen, ich fühle mich halt hier wohliger als halt im dritten Film, der wie gesagt mir zu over the top war. Ich kann deine Einschätzung zu unseren drei Hauptfiguren nicht ganz teilen, weil ich habe schon das Gefühl, dass sie auf der einen Seite lassen sie halt logischerweise Dewey, Sidney und Gale ein bisschen in den Hintergrund rücken, um eben die neuen Figuren alle zu präsentieren und letztendlich dreht sich das ja quasi um 180 Grad und dann haben wir wieder nur die drei aus den anderen Filmen. Ich finde es tatsächlich ganz nett, dass Courtney Cox, sagen wir mal, im Laufe des Films halt auf der Suche nach Gale Weathers ist. Ja, also durch der Versuch, sich selbst als Reporterin wiederzufinden, fand ich tatsächlich ganz nett. Ich fand es tatsächlich auch ganz interessant zu sehen, dass was sie eben mit Dewey machen, dass sie eben halt diese Verantwortungsrolle geben, die ja eben, sagen wir mal, auch ausfüllen kann. Er ist halt nicht nur völlig bekloppt, wie man sonst so von ihm mitbekommen hat, wenn es halt nicht gerade um, sagen wir mal, diese schaurigen Morde geht. Und ich fand auch, Sidney ist ja nicht ganz so fühlig, wie sie es in den vorherigen Filmen war, aber zumindest in dem Rahmen, in dem sie auftritt in diesem Film, ist es, glaube ich, schon. Zumindest ist mein Eindruck. Von daher habe ich im Ich halte die drei tatsächlich immer noch für die Sympathieträger dieser Reihe und ich finde sie immer auch noch weiterhin sympathisch. Aber der Film hat einen anderen Fokus. Und dann irgendwann nicht mehr. Und der steht sich im Weg. Der steht sich einfach komplett im Weg bei diesem Versuch, gleichzeitig ein Reboot zu sein und eine Fortsetzung und am Ende dann sagen zu wollen, ach nee, weißt du, eigentlich sind wir doch kein Reboot.
Ja, ich glaube, Reboot ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort und dass dieser Tag auch ein bisschen überstrapaziert wird, aber in diesem Fall passt es tatsächlich, weil man muss ja tatsächlich auch mal erwähnen, dieser Film ist gut 10 Jahre nach dem Scream-Teil erschien. Zu einem Zeitpunkt, glaube ich, dem selbst wahrscheinlich der Großteil der Beteiligten vor und hinter der Kamera gar nicht mehr so heiß drauf war oder überhaupt erwartet hatte, nochmal in diese Rollen zu schlüpfen beziehungsweise auf dem Regiestuhl zu sitzen oder ein Skript zu schreiben. Mhm. 2011 fühlte sich das Erscheinen von Scream 4 wirklich an nach, ach stimmt ja, die Reihe gibt's ja auch noch, na mal gucken. wie das eben so ist. Im filmischen Geschäft sind 10 Jahre eine Ewigkeit und man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Das gilt gerade so im Kontext von Filmsequels. Also alles, was irgendwie länger als 2, 3, maximal 4 Jahre dauert, ist eigentlich viel zu lange her. Und die Leute, die Hälfte der potenziellen Zuschauer, Zuschauerinnen haben die Marke, die filmische Marke schon längst vergessen. Also das war schon so, die Erwartungshaltung war, da kommt jetzt was wirklich richtig Neues. Und ich war damals beim Erscheinen des Films, als ich im Kino war, tatsächlich ganz erleichtert darüber, dass der Film nicht besonders originell war, sondern eigentlich nur ein sehr konventioneller Slasher, der abgesehen von diesem Prolog, der lustig ist, mit, ne, wir befinden uns in einem Film, in einem zweiten Film und erst der dritte Film ist der Film eben jener, welcher, den wir auch gerade gucken, schon sehr lustig. Aber abgesehen davon ist es eben ein sehr, sehr konventioneller Slasher, der sich Figuren teilt mit den vorangegangenen 3 Teilen, aber den dort verhandelten Topoi eigentlich nichts wirklich Neues mehr hinzuzufügen hat. Ja. Mir ist auch gar nicht so aufgefallen, wie mich Dewey und Gale und Sidney genervt oder auch enttäuscht haben. Jetzt erst beim wiederholten Sehen tatsächlich. Und ich kann Sidney noch am ehesten einen gewissen Sympathiewert zusprechen, weil ich glaube, das, was sie hier tut und was sie auch so kaltschnäuzig wirken lässt, einfach Skills sind. Mhm. Wie man das eben im Kontext einer zum Beispiel Psychotherapie nennt. Einfach Handgriffe, die sie sich zugelegt hat, um mit dieser Situation umzugehen. Deswegen ist sie eben diejenige, die in dem Moment, dem der Killer angreift, zu, ich glaube, es ist Hayden Panettiere, also Kirby sagt, öffne die Tür nicht, öffne die Tür nicht. Ich weiß, es ist dein Freund, aber du öffnest jetzt verdammt nochmal nicht die Tür.
Ja.
Das lässt sie im ersten Augenblick natürlich oberflächlich betrachtet einfach nur eiskalt wirken. Es ist aber wahrscheinlich ein sehr, sehr sinnvoller Verteidigungsmechanismus zu diesem Zeitpunkt.
Ja, klar.
Bei Dewey und Gale, da hatte ich größere Schwierigkeiten, mit denen warm zu werden. Das wäre aber auch alles nicht so schlimm, wenn eben Wes Craven das machen könnte. Und wir haben ausführlich darüber, glaube ich, auch im Kontext der Nightmare-Reihe gesprochen, der vorherigen Scream-Teil und andere Sachen von Wes Craven, über die wir mal gesprochen haben. Craven ist eigentlich super gut, auch aufgrund seines pädagogischen Hintergrunds. Denn er kommt ja aus der Er war halt ehemaliger Highschool-Teacher. Ich glaube, er hat ein unglaublich gutes Einfühlungsvermögen und Verständnis für die Psyche junger Leute, von Teenagern. Und das macht sich irrsinnig bezahlt in Filmen wie dem ersten Scream mit Abstrichen im zweiten oder Nightmare on Elm Street. Und ist hier gar nicht mehr da, weil die Teens hier, die sind alle Kanonenfutter.
Mm.
Und das hat mich wirklich geärgert, dass die wirklich alle rumlaufen und man quasi den Nummern an den Kopf pappen könnte mit Post-its und einfach sagen könnte, okay, 1, 2, 3, 4, 5, okay. Interessiert mich ein Scheiß, was du sagst, du bist eh nur dazu da, um ins Gras zu beißen.
Ja.
Und das hat mich hier wirklich geärgert, weil auch in den vorherigen Teilen waren immer so ein, zwei dabei, von denen ich dachte, ah, vielleicht kommen die davon. Aber dieser Film sagt fast schon so auf eine aggressive Art und Weise zu Beginn, fast wie eine Art von Mission Statement, nicht gerade heraus, aber verklausuliert.
Ja.
Die ganzen jungen Leute in diesem Film außerhalb unseres zentralen Trios interessieren mich ein Scheißdreck.
Ja.
Und das fällt beim Wiedersehen mir sehr, sehr auf, wenn all die Schauwerte so nicht mal die große Rolle spielen, vielleicht wie beim ersten Kontakt mit dem Film. Ja.
Und da würde ich nicht mal widersprechen wollen. Wie hat die einzige, also gerade hier die Nachbarin, wie heißt sie, Rebecca?
Mhm.
Na genau, Alison Brie, glaube ich, war es.
Die Publizistin.
Das ist die Publizistin. Ja. Genau. Wie heißt die Olivia ist, genau. Olivia ist die Nachbarin. Bei der dachte ich eben auch so,
genau.
Jedes Wort, das du sagst, ist doch irgendwie im quasi im ironischen Foreshadowing-Kontext irgendwie zu sehen, oder? Und das fand ich auch schwierig. Deswegen sage ich halt, die einzige Figur, die halt bei den Neuen halt so rausfällt, ist eben Kirby, weil sie eben ganz, ganz viel von diesem Slasher-Wissen unterrattern darf, bei dem man irgendwie so das Gefühl hat, vielleicht, weil man sie eben auch schon aus anderen Filmen und Serien noch eher kannte, damals auch schon, dass sie halt im Prinzip die Figur ist, die, sagen wir mal, nicht wie Randy, sondern aber im Prinzip zumindest halt irgendwie halt dabei dazu beitragen kann, das Geheimnis halt in dieser Episode zu lösen und vielleicht eben sogar, ja, keine Ahnung, wenn Neve Campbell eben keinen Bock mehr hat, er dann wie im Prinzip den fünften Teil tragen könnte, ne? Und dann machen sie mit ihr halt ehrlicherweise eine. Also dann haben sie eigentlich nichts Besseres mit ihr zu tun, außer sich quasi in selbstreferenzieller Parodie zum Anfang des allerersten Films zu üben.
Ja. Ich glaube, was mich wirklich so nicht nur enttäuscht sein lässt, sondern tatsächlich auch ein bisschen wütend und traurig macht, ist, dass Craven so gut war, gerade mit der Sidney-Figur in ihrem direkten Umfeld im ersten Teil. Mhm. Aber natürlich auch gesegnet mit einem ganz, ganz hervorragenden Cast. Ich meine, der erste Scream, das war wirklich Lightning in a Bottle. Das war irgendwie der perfekte Sturm. Das war einfach ein super Film und ich habe daran auch meine Kritikpunkte. Und er ist nicht in jeder Hinsicht gut gealtert, aber er passte super gut in die Zeit.
Oh ja.
Und ich gucke mir einfach jetzt die Figuren an. Ich kann von der gealterten Neve Campbell, die zu dem Zeitpunkt der Dreharbeiten dieses Films schon irgendwie Mitte, Ende 30 war, natürlich nicht mehr erwarten, dass sie irgendwie noch meine Teenie-Sensibilität bedient. Aber ich habe mir das zumindest von ein, zwei Mitgliedern des jungen Cast erwartet. Und ich finde schade, mit welchem Disrespekt, mit welcher Abschätzigkeit einfach Craven, Williams und Kruger, wer auch immer das Drehbuch geschrieben hat, auf sie herabblicken und die dann irgendwie Jill Sachen äußern lassen wie Sick is the new sane, we all live in public, irgendwie heutzutage musst du gar nichts mehr leisten, um alles zu erreichen, dir gehört die Welt und ich will einfach nur berühmt werden. Und es ist irgendwie so ein ganz merkwürdig, zynisch, abgeschmackter Blick auf die Jugend,
ja,
den ich einfach nicht erwartet habe, in diesem Film zu sehen. Und es gibt, das wäre nicht schlimm, weil sie ist ja auch der Willen, der Schurke dieses Stücks. Das ist ja auch dann irgendwo okay. Aber es gibt kein ausgleichendes Element, das sagt, nein, 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 wir sind ja nicht alle so. Der Film ist in der Hinsicht, und auch wiederum, da muss ich mich auch gleich wieder korrigieren, ein Film muss nicht moralisch sein oder meine Werte vertreten. Aber es wäre cool gewesen, weil wir befinden uns immer noch in einem relativ konventionellen Slasher. Wenn wenigstens eine Figur gesagt hätte, nicht alle Teenies sind so. Und da hätten sie meinetwegen die auch umbringen können. Aber so ein kurzes Auszeichnungselement wäre cool gewesen, außer alle jungen Leute sind scheiße.
Das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst.
Die gucken verfilmte Tragödien ihres direkten Umfelds, Regie Robert Rodriguez. Und es ist ein Gag.
Ich weiß bloß nicht genau, ich meine, ich hatte so das Gefühl, die Szene haben wir schon mal gesehen in Scream 2.
Ja, so das
würde ich sagen. Aber ja, also ich glaube, das ist einfach nur direkt rausgenommen. Ich glaube, das hat
da gab es doch noch ein paar nette Leute.
Ja, ich glaube, die ganze Szene mit Heather Graham war dann noch genau so schon in Scream 2. Ich glaube, sie haben es einfach reingenommen. Ich weiß nicht genau, ob da Robert Rodriguez tatsächlich stand oder nicht, aber ich vermute mal,
ja. Da stand es doch nicht, nein.
Nein, okay, na gut. Anyway.
Das ist so ein Dimension-Films-Insider. Wahrscheinlich auch kam die Idee von Harvey Weinstein direkt.
Vermutlich. Ja. Aber ich meine, es ist natürlich schon interessant, was du da gerade angesprochen hast, weil ich meine, Wes Craven war ja irgendwie nie jung. Ne? Ich meine, der, als er die Nightmare-Filme gemacht hat, war er da auch schon 40.
Ja.
Oder sogar drüber. So, und das heißt also, gute 10 Jahre später dann eben mit Mitte 50 dann eben trotzdem aber die Sensibilität von 90er Kids halt erfassen zu können und so sehr so gut auf den Punkt zu bringen, dass er im Prinzip die gesamte MTV-Generation auf seiner Seite hatte.
Mithilfe des Autos von Dawson's Creek.
Naja, sicherlich. Aber trotzdem, er hat's ja auch noch durchaus, also ich meine, die Umsetzung an sich ist ja auch klar, was wert, ne? So, aber dass er dann weitere 10 Jahre später komplett den Anschluss verloren hat, ehrlicherweise, das finde ich auch erstaunlich, weil es ist schon so ein bisschen so Old Man Yells at Cloud, weißt du? Also
total, ja.
Und das ist, ich finde das ist, ja, also auch das ist mir aufgefallen, ja, dass eben die, das ist, es soll alles sehr hip und sehr modern aussehen und dass sie eben so wie, keine Ahnung, die Mode sich da eben widerspiegelt und die Musik, die halt da im Hintergrund läuft und all das und das soll schon daran anknüpfen, dass eben Scream irgendwann mal sehr, sehr hip war bei der Zielgruppe. Mhm. Und dass eben die Zielgruppe auch logischerweise sich verändert hat, weil es 10 Jahre später. Und dann, und da gebe ich dir vollkommen recht, und dann macht er diese komische Kehrtwendung und sagt, alle jungen Leute sind Kacke. Verstehe diesen Ansatz auch nicht, weil wir ansonsten wären ja vielleicht eben tatsächlich noch ein paar Leute übrig geblieben.
Man könnte argumentieren, dass Hayden Panettiere als normschöne Kirby sich ja für den Obernerd Charlie, gespielt von Rory Culkin, interessiert, dass das so ein positives Attribut ist, aber ist ein bisschen too little too late, wie der Angelsachse sagt.
Ja, wir sind heute voll von Anglizismen.
Ja, ich glaube auch.
Und aber es ist ja durchaus, ich oh Gott, irgendwie auch verständlich. Und dann ist es eben aber auch so, dass eben, jetzt kommt natürlich der große Spoiler für alle, die Scream 4 noch nicht gesehen haben sollten.
Ja, bitte.
Dass eben natürlich der Obernerd eben auch der, zumindest der Handlanger Ghostface ist dann eben aber auch schon wieder so eine komische, ein komisches Statement, weißt du? So ein, es ist halt wirklich so, als wäre Randy halt im ersten Film der Mörder gewesen. Dass dann praktisch dann der Horrorfilm sagt, ja, alle Leute, die Horrorfilme gucken, sind eben potenzielle Mörder oder was. Mhm. Ich fände es jetzt schon irgendwie cool, wenn man mal rausfinden könnte und vielleicht das sogar anhand des Films selber und ohne auf Interviews oder sonst irgendwas zurückgreifen zu müssen, was eben tatsächlich dahinter stecken könnte. Dass eben dieser Film quasi auf der Hälfte sagt, ach wisst ihr, nee, wir haben uns anders überlegt. Wir machen, nee, Reboot ist irgendwie doch keine gute Idee. Wir machen das mal nicht. Wir servieren jetzt die große Schlachteplatte mit all den Figuren, die euch gerade gar nicht interessiert haben. Mhm. Und dafür ziehen wir die Figuren halt wieder vor, die wir gerade mit großen Schecks überhaupt bestochen haben, dass sie hier auftauchen.
Und ich finde. Ja, die auch unglaublich wenig zu tun haben lange Zeit, diese Film.
Eben, genau, das ist der Punkt. Es ist trotzdem irgendwie kein Ersatz dafür, eben die Figuren nicht kennenzulernen, die dann eben mit dem Postet der Nummernreihenfolge ihrer Mordszenen durch die Gegend laufen. Ich hatte schon das Gefühl, und das Gespräch mit dir bestätigt mich da jetzt einfach so ein kleines bisschen, dass eben wirklich auf der Hälfte etwa dieses Films ist einfach so eine, als hätte einer wirklich echt auf die Bremse getreten und gesagt, nee, das geht hier alles so nicht, das funktioniert auch nicht. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, passt schon. Aber da war irgendwie die Hälfte schon in den Kasten oder so. Es ist ganz, ganz seltsam. Und es wirkt aber eben nicht, als wäre es ein Twist. Es ist nicht so, als würde uns das vorgehalten werden, als haha, das Original ist doch besser. Ich meine, ich glaube, Neve Campbell darf das zwischendurch mal sagen. Aber
don't fuck with the original.
Ja, genau. Und aber auch daraus macht der Film halt nichts, zumindest nicht auf der Story-Ebene. Dafür haben wir aber sehr, sehr viele Referenzen, unter anderem an hier Fonzie, also Henry Winkler, als Büste in der Schule rumhängen darf.
Ja. Und so. Ich finde grundsätzlich dieser Hang jetzt zu coolen One-Linern relativ abträglich. Meine persönliche Vergnügung Scream 4. Ich könnte das akzeptieren von bestimmten Figuren, die eben in einer sehr von mediengeprägten Realität leben, wie eben hier die Figuren, die gespielt werden von Eric Knudsen und Rory Culkin. Ich finde es merkwürdig, wenn eben Sydney mit zynischen One-Linern um sich schießt und Sachen sagt eben wie Don't fuck with the original oder nach dem Tod von Jill sagt sowas wie Considered an alternative ending, referenzierend DVD-Bonusmaterial. Und ich denke mir, wie bitte? Also reiht sich, dass ihr euch, wie gesagt, diese Filme reinzieht, müsst ihr auch noch darüber Witze machen, über die Vermarktung vielleicht solcher Filme.
Ja.
Mit irgendwie Bonusmaterial. Demnächst kommt irgendwie im fünften Teil so ein Spruch wie, ja, dass irgendwie die ganze Wahrheit erfahrt ihr dann im Extended Cut auf dem dritten Blu-Ray-Release in der Ultimate Edition. Wobei ist jetzt Streaming in, also der Zug ist auch abgefahren. Aber
vermutlich.
Ich will damit eigentlich nur sagen, der Film, und vielleicht ist das auch der Grund, um zu deinem Punkt zurückzukommen, warum der Film quasi in sich zusammenfällt, also ein bisschen vor seiner eigenen Agenda kapituliert oder einfach Schiss kriegt, irgendwie zu viel zu wagen, erkennt vielleicht auch einfach nur, dass nach dem zweiten Film es nicht mehr wirklich viel zu sagen gab über die Figuren, über die Weiterentwicklung. Mhm. Umso mehr finde ich es eben, genau wie du, auch merkwürdig und überraschend, insofern hat mich der Film dann doch überrascht, wenn auch nicht positiv, dass sie eben genau diese Figuren wieder so in den Mittelpunkt rücken, die bereits auserzählt zu sein scheinen. Denn diesen wirklich ultimativ kathartischen Moment, von wegen Sydney schießt jemanden, dem Mörder, ein Loch in den Kopf, das hatten wir ja schon.
Ja.
Oder war es Dewey? Jeder hatte das schon mal irgendwie von den dreien.
Ja.
Und das kannst du einfach nicht mehr toppen. Und dieser Film, okay, das muss ich vielleicht noch zugutehalten, versucht sich mal mehr. Mhm. Sondern macht einfach nur das, was wir schon kennen, nochmal.
Aber ja, kapitulieren finde ich ein gutes Stichwort, weil ich eben auch so das Gefühl habe, das Ding ist doch so, dass das Scream anders als andere Slasher-Reihen halt darüber funktioniert, dass es halt er tut so, als wäre er halt in der Realität geerdet und würde sich eben auf der medialen Ebene austauschen.
Ja.
Und anders als in anderen Slashern haben wir eben nicht immer einen komplett neuen Cast mit einem komplett neuen Protagonisten, der dann von Michael Myers oder wem auch immer gejagt wird. Hm. Gut, Michael Myers ist war ein schwieriges Beispiel, weil Laurie holen sie ja auch ständig wieder aus der Kiste.
Ja, Dr. Loomis ist dabei.
Dr. Loomis,
glaube ich. Ja. Ja, ja. Aber ich meine, es ist auch in anderen Slashern so, dass okay, wir keine Figuren haben. Auch in der Nightmare on Elm Street Reihe. Oder?
Ja, in gewisser Weise schon. Nancy darf mal ein bisschen mehr machen. Oder Alice, glaube ich, hieß sie ja dann auch. Darf ja auch in zwei Filmen auftauchen und sowas. Aber das ist, glaube ich, das höchste der Gefühle. So, ja. Diese ganze Reihe halt immer wieder an Neve Campbells Figur so festzumachen und dann irgendwie neue Hintergrundinformationen über
die Familie. Ja, du hast vollkommen recht. Ja, sie sind bei weitem nicht mit so viel Persönlichkeit aufgeladen wie eine Sidney Prescott. Ja.
Eben. Und es heißt also, um Scream im Prinzip fortzuführen als generische Slasher-Reihe, die es ja eigentlich auch schon geworden ist, aber um es eigentlich fortzuführen, müssten sie sich jetzt von Sidney Prescott trennen. Können ja sagen, was ich, die lebt jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwo in der Karibik und hat ein schönes Leben, super. Und jetzt haben wir aber eben, keine Ahnung, also der vierte wäre eine Gelegenheit gewesen, zu sagen, so, hier haben wir ein Jubiläum und jetzt geht's auf einmal von Neuem los mit einer neuen Generation. So, das ist die leichteste Prämisse der Welt. Wir hätten den ganzen Ballast nicht gehabt. Und hatten wir
auch schon mal Texas Chainsaw Massacre 4, The New Generation, glaube ich.
Ja.
Mit Matthew McConaughey und Renée Zellweger.
Okay, well, für mich all right.
Können wir auch mal gucken.
So, und sie tun es aber eben nicht. Das heißt, sie müssen halt immer wieder, weil sie eben auf dieser emotionalen Ebene agieren wollen, müssen sie sich halt immer wieder was Neues einfallen lassen. Und das hängt eben immer an der Familie von Sid. Weswegen jetzt eben Jill diejenige ist, welche. Von daher, ich ernsthaft, jetzt beim Reden werde ich ja langsam ein bisschen heiß drauf, den fünften zu gucken, weil ich möchte eigentlich einfach nur wissen, was die da jetzt wieder verbrechen. Also, du hast ja völlig recht, die Figuren sind eigentlich zu Ende erzählt. Sie wären es aber nicht, die Serie müsste nicht zu Ende erzählt sein, hätten sie sich halt den Konventionen in irgendeiner Form anders gestellt. Tun sie nicht, sondern sie versuchen auf die Konvention sich zu beziehen. Und im vierten stellen sie eben, aus meiner Sicht zumindest, ab der Hälfte fest, sie haben nichts mehr zu sagen.
Ja, ja.
Und sie tun immer noch so, als hätten sie was zu sagen. Sie geben halt auch Hinweise, wie eben zum Beispiel der Stabathon oder diese Hall-Pass-Geschichte da von Robbie und so. Sie bieten ja genug an. Und diese gesamte Prämisse, die halt der Vorspann aufmacht und die er ab und an nochmal aufgreift und auch die Motivation von Jill selber, versuchen ja in irgendeiner Form irgendwas Aktuelles beisteuern zu können, aber dafür kennen sie sich eben offenkundig nicht mehr gut genug aus. Oder vielleicht ist das, was sie darüber sagen wollen, gar nicht interessant genug oder aktuell genug oder wie auch immer. Und da verheddert sich der Film. Und dann tut er, glaube ich, das einzig Richtige, was er noch tun kann zu dem Zeitpunkt, zu sagen, okay, jetzt beschränken wir uns auf das, was wir wissen, was wir können. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass Sid halt in irgendeiner Form gemeinsam mit Dewey und Gale Ghostface beseitigt.
Ja.
Und dann funktioniert das ja auch wieder. In irgendeiner Form zumindest. Diese ganze Offenbarungsgeschichte eben, wenn Jill ihren Plan erzählt und sowas, ist ja komplett durch. Aber dann haben wir wenigstens diese Krankenhausszene, die.
Ich finde auch die Selbstverletzungs-, darf man das so nennen, Szene von Jill, also wo sich selber quasi irgendwie hier zu nicht zugrunde richtet, aber ordentlich verletzt und irgendwie im Spiegel wirft.
Ja, das ist doch ein Fight Club, oder?
Ja, das ist ordentlich tatsächlich. Hat mir gut gefallen. Also der Film hat durchaus auch einiges an Schauwerten zu bieten. Ich will das auch jetzt gar nicht hier unter den Tisch fallen zu lassen, aber er ist eben tatsächlich dramaturgisch, wie auch figürlich. Aber ja, die Spannungsmomente funktionieren tatsächlich, zumindest beim ersten Mal.
Ja, oder beim zweiten Mal, wenn man sich in der Zwischenzeit an nichts mehr erinnert.
Ja. Ja, der Film ist eben auch so generisch inhaltlich, dass man sich, dass man den Film, glaube ich, alle 5 Jahre gucken kann und sich dann doch immer wieder überrascht zeigt davon, was da alles passiert. Ich kann mich auch an fast nichts erinnern jetzt und ich habe den Film erst vor 2 oder 3 Jahren zuletzt gesehen.
Ja. Aber ansonsten, ja, Schauwerte ist tatsächlich nochmal ein ganz gutes Stichwort, weil ich habe auch so das Gefühl, du hattest ja vorhin schon mal gesagt, der Film ist so blutig wie keiner vorher. Ja, und das ist eben auch heftig und das sieht eben auch durchaus hart aus. Ich fand ja die ganze Szene eben mit Olivia in ihrem Zimmer und alle anderen gucken durchs Fenster, das erinnert mich natürlich sehr, sehr stark an, also ich glaube, es war eben auch eine deutlich gewollte Referenz an Johnny Depps Tod im ersten Nightmare-Film.
Ja.
Funktionierte aber, war effektiv. Auch andere Sachen waren durchaus sehr effektiv und sehr unangenehm. Und ich fragte mich aber auch so ein kleines bisschen, ob ich das brauche in der Reihe. Weil wir, das war eigentlich nie unbedingt das Butter auf dem Brot. Die Butter natürlich. Ja. Es war nie die Butter auf dem Brot. Ich glaube, es war eher das Gefühl, guck mal, was passieren würde, wenn so ein Slasher-Killer im fast echten Leben durch die Gegend rennen würde. Mhm. Ja, also sagen wir, hat sich zumindest mehr Mühe gegeben, so zu wirken. Über weite Strecken. Denk mal an die Szene, wo Gott, wie hieß sie noch gleich? Deweys Schwester, da durch die Dings kriecht, durch die Katzenluke und sowas.
Ja. Naja, ich meine, ich bin da zwiegespalten, was so die expliziten Gewaltdarstellungen betrifft, weil einerseits habe ich mich tatsächlich auch bei den früheren Scream-Teilen immer so ein bisschen darüber geärgert, dass offenbar die MPAA hier relativ deutlich zur Schere griff und überhaupt Slasher-Filme in den 90er Jahren sehr, sehr weich gespült waren, was das Maß ihrer Gewaltdarstellung der dargestellten Gewalt betraf. Ich habe mir immer ein bisschen mehr gewünscht. Auch vom ersten Scream gibt es ja tatsächlich sowas wie einen Unrated Cut, der aber mittlerweile gar nicht mehr erhältlich ist, wo dann irgendwie auch noch jemanden die Gedärme rausputzen. Andererseits macht er eben die ein bisschen klinischere und weniger exzessive Gewalt in den vorherigen Teilen es so ein bisschen unmittelbarer, ein bisschen nachvollziehbarer, ein bisschen auch leichter möglich, einfach dem spannenden Plot, der spannenden Story weiterzufolgen, ohne sich zu sehr davon ständig erholen zu müssen, wie exzessiv das Ganze hier einfach alles aussieht. Hier finde ich es tatsächlich hier und da tatsächlich auch teilweise ganz gut gelungen, weil es auch gut getrickst ist, wie das eine oder andere aussieht. Dann wiederum gibt es eben Szenen, die sind so exzessiv gewalttätig. Stichwort, jemand sitzt auf dem Campingstuhl und die Eingeweide putzen raus. Oder eben hier der frühe Tod der jungen Frau, die da im Bett liegt und das ganze Zimmer ist von oben bis unten blutbesudelt, was eben aussieht wie aus einem Argento- oder Romero-Film. Und Sidney steht nur da und macht, verdammt. Da holt sie mich dann eben doch raus und da schreit der Film auch ganz laut, Achtung, Achtung, wir machen hier nur Spaß.
Naja.
So reagiert niemand auf diese Art von Szenario. Das sowas, so oder so ähnlich genau haben wir im allerersten Nightmare on Elm Street und da ist das ein traumatisierender Moment, glaube ich, für die Figuren, wie auch für uns als Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja. Und hier ist es einfach so, ja, so ein Wegwerftod im Grunde. Also es ist eine unglaubliche Tragödie, eine Gewalttat sondergleichen, die aber im späteren Verlauf der Handlung nicht mehr nennenswert referenziert wird. Das ist aber einfach passiert. Und ja, wir kennen das ja mittlerweile. Komm, lass uns den Film gucken. Step 7 läuft heute Abend im Fernsehen.
Ja.
Schade. Und ich komme wieder zu meinem ursprünglichen Punkt. Deswegen möchte ich hier vielleicht auch gleich abschließen. Ja. Ich komme damit nicht klar, wie eklig und oberflächlich und armselig die alle sind.
Aber das
ist
auch, ja, kann ich auch wieder nur zustimmen. Aber ich habe manchmal so den Eindruck gehabt, dass das aber auch Teil der vielleicht auch misslungenen Aussage war. Das geht natürlich wieder in Richtung, die ganzen jungen Menschen da sind unangenehm und doof und haben ja keine Ahnung und sowieso. Weil es ist natürlich absolut schlechter Geschmack, eben nicht nur von den beiden Typen, die sowieso nicht unbedingt für ihr Taktgefühl bekannt sind, also eben hier Robbie und Charlie, sondern eben auch von Kirby, deren Freundin vorgestern umgebracht wurde. Und jetzt will sie sich Step 7 angucken, weil es ja der Beste der Reihe oder sowas. Das ist so, mit dir möchte ich eigentlich nicht befreundet sein.
Old Man Yelling at Cloud fasst eigentlich gut zusammen, was du eben schon gesagt hast. Diese verdammte Jugend, dieses Pack, machen alles kaputt. Gestern Nacht hat mir irgendjemand auf den Rasen gekackt und dann haben sie alle Haschtabletten genommen. So fühlt sich das Ganze an. Und das tut mir eben leid, weil es von Wes Craven kommt. Und der hat sich eben in der Vergangenheit um das ein oder andere verdient gemacht und uns die ein oder andere Nacht den Schlaf geraubt. Aber er war auch immer wirklich sehr gut darin, in die Psyche von gerade jungen Menschen zu gucken. Und es tut mir einfach leid, dass das hier ein Wes Craven-Film ist. Und hätte irgendein Hack das hier fabriziert, säße, schlag mich tot, Tim Story auf dem Regiestuhl oder irgendjemand, von dem man sagt, ach hier, Matthew McCool, der hat doch zuvor, weiß ich nicht, irgendein Sequel gemacht zu einer Owen Wilson-Komödie mit Ben Stiller in der Nebenrolle. Dann hätte ich gesagt, ja, okay, klar, was hast du anderes erwartet? Aber 10 Jahre nach dem letzten Scream sowas zu sehen, die große Rückkehr von Kevin Williams und Wes Craven und dann sowas serviert zu bekommen, ich weiß, ich kann es dem Film nicht verzeihen. Ich finde es auch wirklich schade. Ich finde es jetzt irgendwie kein absolut grauenhaftes Machwerk. Der Film ist gut guckbar, ist auch niemals wirklich langweilig. Aber ich bin zutiefst enttäuscht und ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Und es ist der schlechteste Film von Wes Craven, über den wir bisher gesprochen haben.
Okay, ich glaube, meine meine Perspektive ist halt dahingehend ein bisschen anders auch wiederum, auch wenn ich es total nachvollziehen kann und total verstehe. Ich glaube, ich nehme es halt nicht so persönlich. Also ich glaube, ich denke halt irgendwie, ja, sie haben halt den Anschluss verloren an die Jugend im Jahr 2011 und glauben aktuell zu sein und sind es eben einfach nicht. Ich finde, dafür ist der Film noch zu gut gemacht und zu interessant und eben auch zu expressiv an vielen, vielen Stellen. Also wenn ich eben zum Beispiel gerade an, ich hatte sie vorhin so halb erwähnt, eben Rebecca in der Tiefgarage und so denke,
ja.
Da sind schon auch spannende, gruselige Momente drin, sodass ich eben zum Beispiel das nicht unbedingt persönlich nehme und habe mich auch durchaus bei dem Gedanken ertappt, dass ich dachte, na, wenigstens war der letzte Film von Wes Craven keine Gurke.
Ja. Stichwort Anschluss an die Jugend verlieren. Tun wir natürlich auf keinen Fall, denn ich würde gerne das tolle Double-Feature für nächste Woche ankündigen.
Oh ja. Oh,
falls du nichts dagegen hast.
Es wird sehr jugendlich. Also quasi ja, jugendlich, bevor wir überhaupt jugendlich waren.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir wissen, wie die Gen-Zler und die Millennials ticken, aber tatsächlich gehen wir zurück zur Generation der Babyboomer.
Ja. Wir reden nämlich tatsächlich über einen Film von was, 73 und einer von 81?
Ich glaube 85.
85? Ja. Ich bin mir sehr, 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 ja genau, 85. Zum einen reden wir nämlich über, ich traue mir fast gar nicht zu sagen, es klingt so schmierig, aber ich habe irgendwie auch, ich freue mich ja fast ein bisschen drauf. Wir reden über den Bademeister-Report von 1973.
Ach, herrlich. Und zum zweiten aus dem Jahr 1985 reden wir über American Ice Cream. Und
ja,
zwar genauso. Ja. E-I-S-K-R-E-M.
Genau. Genau. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der englische Titel jemand was sagt, das ist Fraternity Vacation, genau.
Richtig. Und ich kann bereits jetzt preisgeben, ich kenne keinen der beiden Filme. Ja. Ich bin sehr gespannt drauf.
Ich glaube, den Bademeister habe ich irgendwann mal gesehen, aber ich habe auch keine Erinnerung. Ich bin auch sehr, 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 sehr erfreut, über dieses schlüpfrige Double Feature mit dir reden zu können nächste Woche.
Bis dahin unterstützt Daniel auf alinafox.de, gibt uns ein paar Pennies bei Patreon und Steady und gehabt euch einfach wohl. Kommt gutes neue Jahr, das jetzt schon 14 Tage alt ist, und guckt Scream 5 oder einfach nur Scream. Wir werden es vielleicht auch tun, denn wir können ja nicht anders. Wir sind unverbesserlich.
Ja, da müssen wir wohl
unbelehrbar
durch.
Alright.
Na gut.
Daniel.
Dann bis dann.
Adios.
Ciao.
Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.